Läuft.
Läuft. Der erste im neuen Jahr, sagst du?
Genau.
Cool. Und der nächste, erste im, im neuen Büro auch.
Ach du je. Ja, müssen wir da noch mal kurz ausholen, vielleicht noch vorher, ne?
Genau, aber weil neues Büro gibt es keine Getränke.
Ja.
Aber trotzdem haben wir was zu trinken, so ist es nicht.
Ja.
Ich frage nur nicht, ob jemand was möchte. Genau, weil uns hat nämlich Bier mitgebracht, unser Gast.
Ja, wo sind wir hier überhaupt?
Im Homeoffice, Cologne?
Nein.
So, beim Geek-Stammtisch. Es ist die, ist die 29.
Ja, ich glaube 29.
Genau,
ja.
Die 29 genau. Und mit dem Basti.
Ja, hallo und dem Dirk.
Hallo. Und der Matthias ist heute unser Gast. Lass doch mal die Jungs, genau.
Danke.
Der Gast ist heute der Matthias.
Hallöchen.
Für die Leute, die es vielleicht interessiert oder auch nicht, das ist nun der zweite, den ich persönlich aus dem Studium kenne, mit dem ich studiert habe, neben dem Stefan. Folge habe ich vergessen, welche Nummer. Genau. Hallo Matthias.
Ja, hi. Ich kenne sogar ein bisschen was von der Geek-Stammtisch-Historie, ne? Das kannst du vielleicht sogar erwähnen. Ein
bisschen ist gut.
Ich glaube, seit 2005 oder sowas gab es die Domain und dann haben wir da unseren SVN-Server laufen lassen
genau.
Und dann unsere Masterarbeiten und sowas drauf geklatscht.
Ja. Genau.
Ja, genau. Und ich habe mich dann erinnert, so, ach, lass mal Podcast machen, als wir hier so aufkamen. Und ich dachte, ja, Dirk, du hast doch da so eine Domain. Die ist doch eigentlich passend.
Und dann hat der Dirk in die Schachtel geguckt, in der Box gekramt.
Geschüttelt und dann fing der Geekstammtisch daraus.
Ja,
und
das ist genau. Eigentlich auch, ja, das
genau.
Fälle gibt's, ne?
Ja, und eigentlich hatten wir uns ja auch damals überlegt, da kann man geile Sachen mitmachen. Und jetzt ist es soweit.
Ja, sehr cool.
Genau. Ja, ganz kurz, bevor wir einsteigen in die Meta-Themen. Wie gesagt, erste im neuen Jahr. Die letzte war ja die Kongressfolge
genau.
Mit der Nerdkunde zusammen.
Beim Rudel-Podcasten.
Genau. Sind wir auch vom Sendezentrum ja mit einem imaginären Badge ausgezeichnet worden
genau.
Für den Rudel-Podcast. Und ja.
Und wir waren das Symbolbild für die
Podcast-Gruppen.
Ja, genau.
Das war cool.
Das war cool.
haben wir uns sehr gefreut.
Ein kleiner Ritterschlag.
Ja, und wir sitzen im neuen Homeoffice Cologne. Die Nerdkunde hatte es ja schon angekündigt. Sie haben die letzte Sendung im alten Büro gemacht und wir sind letzte Woche umgezogen in die Lindenstraße 14.
Ja, so langsam fertig mit umziehen.
Genau. Teppich liegt zumindest, sodass das Podcasting dann doch einigermaßen erträglich wird.
Ja.
Couch-Ecke steht und so weiter und so fort. Wir sind langsam angekommen, genau. Die größeren Kisten sind auch weg. Heute ist die Kaffeemaschine verschickt worden. Es ist wieder ein bisschen mehr Platz. Ja. Und genau, daher heute dann endlich mal wieder ein Geek-Stammtisch.
Genau, und ja.
Mit dem Matthias, genau, den haben wir eingeladen. Warum, wird sich hoffentlich im Verlauf der Sendung klären. Erzähl doch erstmal ein bisschen was du so machst, wo du so herkommst.
Ja, also wir haben ja zusammen studiert, mit dem Basti dann im Master auch noch zusammen. Ne? Haben wir ja schön immer zusammen bei mir in der Wohnung gehockt und getextet und so weiter.
Ja.
Nach dem Studium habe ich angeheuert bei einer kleinen Softwarefirma, Beratung und Entwicklung, vor allem im Telekommunikationsumfeld. Und wer bis drei zählen kann sich überlegen, wo das im Raum Köln-Bonn dann sein kann.
Ja.
Hauptsächlich, da habe ich dann so meine Zeit verbracht, als zuerst als Entwickler in einem Projekt. Später dann ja als auch technischer Projektleiter und so ein Zeug. Habe aber eigentlich die ganze Zeit hauptsächlich auch weiterentwickelt an den Softwaren dort. Habe verschiedene Projekte dort mitgemacht. So die spannenden Geschichten war dann sowas wie Registrierungsprozess begleitet von einem mobilen Endgerät, was eingeführt wurde, ein Tablet.
Okay.
So ein populäres,
als es das in Deutschland reinkam, genau. Dann haben wir so einen Prozess gemacht. Das war ganz interessant. Und eigentlich die meiste Zeit habe ich auf einem Projekt gearbeitet, was in dem CRM-Bereich dann einzuordnen war, betriebswirtschaftlich. Und dort habe ich dann sehr klassisch im Wasserfall Software entwickelt.
Oha.
Bekam immer schön die Spezifikation auf den Tisch geknallt und dann habe ich die von Seite 1 bis
reichstellig.
Ich dachte mir X gelesen und bis Y oder so entwickelt und dann ging das irgendwann an die Testabteilung über, das haben wir dann per Postkarte rübergeschickt und dann ging das irgendwann in Betrieb. Ich habe mit mehreren Admins zusammengearbeitet. Ich habe nie einen persönlich gesehen.
Das ist geil.
Ich hätte mich auch gar nicht so gut mit denen verständigen können, weil die ja sowieso halt in einem anderen Land saßen und Das war dann natürlich hauptsächlich über Englisch, dann klar häufig auch in Telefonkonferenzen, viel aber auch dann einfach schriftlich. Und ja, die Softwareentwicklung war dann halt in dem Umfeld Java. Es wurde halt auf Red Hat Linux-Systemen mit einer entsprechenden JVM dann halt deployed. Application Server, uralt, also mit dem, was man halt so, womit man da klarkommen muss. Die Konzerne versuchen, soweit ich es kennengelernt habe, dieses Umfeld so einigermaßen zu standardisieren, dass sie halt wissen, okay, wir haben in unseren Softwareprojekten immer folgende Tools, aber das ist natürlich im Detail nicht so wirklich möglich. Und so kämpft man dann mit den verschiedensten Dingen. Und ja, das war eigentlich ganz witzig. Da habe ich dann 4 Jahre verbracht und da so mein Java-Entwickler runterprogrammiert. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf diese Art von Job, auf den Entwicklerjob. Ich wollte auch gerne mal in die Produktentwicklung selber dann so mit Herzblut war ich schon immer dabei, aber man hat halt immer noch so ein Stück Software, was man dann so auf Anforderungen her hinstellt. Ja, und dann abgibt und es sind so viele Leute daran beteiligt, die man gar nicht kennt, und ich wollte dann mal lieber in irgendwas was Persönlicheres, wo ich dann auch vielleicht an so einem Produkt von vorne bis hinten, von der Entstehung her mitarbeiten kann, mitwirken kann, auch mitgestalten kann, wo ich vielleicht auch dann schnellere Entscheidungswege antreffe oder sowas. Ja. Und dementsprechend habe ich mir dann halt irgendwann eine Firma gesucht, die vorige waren ungefähr, also als ich kam, waren es, ich glaube, unter 20 Leute, hinterher waren es 35, jetzt sind es wieder ein paar weniger, dann sind es wieder ein paar mehr. Also da ist immer so eine gewisse Fluktuation drin. Und bei meiner jetzigen Firma sind es, glaube ich, 13 Leute, inklusive Sekretärin, Geschäftsführer und Putzfrau. Also ja, das ist sehr klein, übersichtlich, aber sehr witzig. Und eine Firma, die auch definitiv eine sehr heterogene Umgebung darstellt. Also wir machen jetzt viel im Hardware-Bereich, Embedded.
Ja.
Systeme, die jetzt kommt auf einem Gabelstapler mitfahren.
Geil.
Systeme, die RFID-Antennen auslesen, ja, das Ganze per REST irgendwo Richtung Cloud schicken und mobile Endgeräte, so Handscanner, Android-basierte Geräte, bis hin jetzt gerade so das aktuellste Projekt ist eins, was auch so ganz viele Auto-ID-Technologien wie Barcodes, QR-Codes, NFC vor allem jetzt ganz aktuell, RFID verbindet und wo wir auch auf eine ganz aktuelle Umgebung setzen, mit AngularJS im Frontend, also ziemlich cool.
Cool.
Und das macht halt Spaß, weil es einfach so komplett heterogen ist.
Okay. Wobei jetzt ja jetzt, du meinst kleinere Firma, aber 30 Leute sind jetzt auch nicht super viel, da war das ja eher dann das Umfeld mit dem Großkonzern, für den man dazu gearbeitet hat. Ne?
Ja, klar, ganz klar. Also ich habe in dieser älteren Firma habe ich ja mit den wenigsten Kollegen direkt dann zusammengearbeitet. Ne? Also du bist dann, weißt du, hast 30 Kollegen oder so. Man sieht sich auch regelmäßig, klar. Also ich habe eigentlich das, muss ich sagen, im Nachhinein Glück gehabt, dass ich nicht vor Ort beim Kunden dann arbeiten musste, sondern ich konnte das halt dann bei uns im Büro machen und habe da natürlich jeden Tag meine Kollegen um mich gehabt. Aber wie das halt so ist, wenn man halt in einer Firma arbeitet, an verschiedenen Projekten, da kann es sein, dass man eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat, außer dass man halt zusammen mittags was kocht oder sowas. Ja.
Mhm.
Und dann auf Kundenseite wiederum habe ich natürlich schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet.
Ja, ja. So, und jetzt ist in dem neuen Unternehmen halt Produktentwicklung und da arbeitet man natürlich dann wahrscheinlich sehr eng miteinander zusammen.
Ja, klar. Also wir selber haben, wir haben jetzt in dem aktuellen Projekt ein sehr kleines Team. Wir haben auch schon eine Zeit lang, das war eigentlich auch sehr spannend, haben wir sämtliche Kräfte der Firma, also alle 10 Entwickler oder so, haben wir gebündelt und dann hat er an einem Projekt gearbeitet. Das war auch sehr schön, weil man dann auch den Fortschritt dann einfach gesehen hat. Da hat man einfach verschiedene Konstellationen. Ne? Das ist in einer kleinen Firma ja auch gar nicht anders zu handeln.
Ja,
da muss auch jeder alles machen. Ne? Ja. Also da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich halte mich jetzt bitteschön aus dem JavaScript-Zeug raus oder sowas.
Ja, genau,
oder
muss halt
ich möchte mich nie auf eine Stelle auf dem Server verbinden. Das geht nicht. Ne? Ja.
Also selber Admin. Vorher ein Admin nie zu Gesicht bekommen.
Klassische und jetzt, Mädchen für alles.
Ja, ja, cool. Ja, aber wollen wir, bevor wir da einsteigen, erst nochmal so... du bist ja Java-Entwickler. Bist du eigentlich immer noch Java-Entwickler? Würdest du das noch von dir behaupten? Oder
Ja, also ich, vielleicht stelle ich da etwas voran. Also als ich dann halt gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne mal einen Job wechseln, und ich habe ja dann meinen Job natürlich noch nicht gekündigt gehabt, sondern habe ja erstmal ein bisschen geguckt. Und ich dachte so, naja, worauf ich Bock habe, ist eine der Sprachen zu benutzen, die auf der JVM läuft.
Mhm.
Mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, okay, da kommt jetzt relativ bald, binnen ein, zwei Jahren Java 8, das ist auch ganz interessant. Ich habe schon mal in Scala ein bisschen reingeguckt, das hätte ich auch super gerne gemacht. Dann habe ich auch immer mal so ein paar Clojure-Geschichten gemacht, also die berühmten Clojure-Cones, die, glaube ich, mittlerweile auch jeder gemacht hat, der so ein bisschen Interesse an Sprachen hat. Das hier das berühmte Buch Seven Languages in Seven Weeks mal gelesen und Lust bekommen, auch nochmal was mit Ruby zu machen. Also ich kann natürlich nicht sagen, dass ich da irgendwas von vollkommen beherrsche. Ich beherrsche ja auch Java nicht vollkommen. Aber ich habe schon eher lieber verschiedene Sachen gemacht. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, halt JavaScript dann auch mitzuentwickeln und sowas. Und dann ist es schon eher die Neugier gewesen, die dann gesagt hat, okay, such dir doch mal einen Job, wo du was anderes machst.
Ja.
Und ich wäre auch echt fast bei einer Firma gelandet, das dann wiederum nicht diesem JVM-Paradigma, was ich mir aufgestellt hatte, entsprochen hätte. Die hätte Smalltalk gemacht.
Okay.
Ja, aber Smalltalk gehört ja zu den Sachen, die cool sind, ne? Also alt und cool im Gegensatz zu, weiß ich, Kobold oder sowas. Ja.
Alt, die sind nur alt.
Alt und alt, genau. Ja, und deswegen, also als Java-Entwickler, also Softwareentwickler halt, ne?
Also, ist aber auf jeden Fall ein geiler Schritt, ne? Also machen ja nicht viele einfach
mal
sagen.
Genau.
So die Komfortzone so verlassen und sagen, ich will jetzt mal was, eigentlich mal was anderes machen. Und
Das ist schon cool.
Also ich hätte auch wirklich Lust drauf gehabt zu erfahren, was an diesem Smalltalk-Job passiert wäre. Vielleicht haben sie mich auch nicht dann letztlich genommen, weil ich halt zu wenig Erfahrung daran hatte. So genau weiß man das halt nicht. Also irgendwie, ich war halt da zum Gespräch, klang halt total cool, ja. Und wir hatten eigentlich auch schon einen Termin für ein zweites Gespräch ausgemacht, aber irgendwie ist es dann halt dann doch gescheitert. Vielleicht haben sie auch jemanden älter, jünger, hübscher
gesucht. Ich weiß ja nicht. Smalltalk, so jung? Nee, das geht nicht.
Das geht nicht.
Ich konnte ja der war doch gar nicht dabei damals.
Der kann das noch gar nicht nachvollziehen.
Genau.
Ja, cool. Aber du hast auf jeden Fall lang genug Java gemacht auf einem professionellen Niveau, dass wir da mal mit dir drüber quatschen können. Und was ja auch einer der Gründe ist, nee, natürlich nicht nur der einzige, aber einer der Gründe ist, warum du auch hier bist.
Mhm.
Weil, also mir persönlich ist es, zwischendurch hört man mal immer wieder so ein Abgeläster über Java, was einem nicht so passt. Und das ist, ich habe immer das Gefühl, das ist sehr, sehr halbwissend.
Wann hast du das letzte Mal Java gemacht, Dirk? Also so wirklich Code geschrieben, kompiliert, ausgeführt.
So ernsthaft?
Ja,
2005.
Im Studium.
Nee, ich habe ja, als Werkstudent bei Vodafone gearbeitet habe, habe ich tatsächlich Code geschrieben, der verwendet wurde. Mit Struts. Das war schlimm.
Aber danach, hier bei den Studentenjobs, wo wir teilweise zusammengearbeitet haben, haben wir auch noch Java ein bisschen gemacht.
Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Java gemacht, genau.
Aber das war auch 2005, also kein
Unterschied. Ja, genau. Also 2005, 2006 und dann in der Masterarbeit nochmal ein bisschen. Aber genau, und 2005, also als ich das letzte Mal Java gemacht habe, da weiß ich noch, da ist so ein Buch umgegangen, aus dem dann nachher Spring entstanden ist. Also das ist schon sehr lange her.
Ja. Nee, professionell habe ich das nie gemacht. Also Studium halt natürlich, ne, was man da so machen muss und ein bisschen rumgespielt hier und da, aber darüber hinaus. Also habe mich einfach nochmal so interessiert.
Es ist auf jeden Fall schon, genau, ist schon ein bisschen was
länger her. Ja.
Aber immer nebenher eigentlich so mehr oder weniger interessiert verfolgt. Auf jeden Fall, zwischendurch hört man da immer wieder, wenn es ums allgemeine Gelässer geht, ist Java halt immer gern genommen. Ne?
Langsam. Kann man
halt immer genau draufballern und wie schlimm das ist, die Sprache. Und das geht ja alles gar nicht jetzt dann auch, was man dann auch oft hört von Android-Entwicklern, wobei ich dann mir nicht immer sicher bin, ob das an der Sprache liegt oder an der Gesamtkonstellation. Auf jeden Fall hat es mich letzter nochmal irgendwie gepackt und hat es mich irgendwo, wo ich es gehört habe, sehr genervt. Aber Matthias dann ja angehauen hier, lass mal quatschen und so einfach ernsthaft drüber reden, weil letzt auf der Colonna B mit dem Lukas nämlich drüber gesprochen, dass gerade so die Ruby-Welt ja immer ganz schnell dabei ist, sich zu beschweren, wie schlimm doch alles ist. Also nicht alle, aber also gibt es auf jeden Fall genug, die ganz gerne immer wieder dabei sind und die dabei irgendwie vergessen, dass Java halt die Sachen, die wir jetzt in Rails da machen, ne, gibt es in Java halt seit irgendwie 10 Jahren nicht mehr. Ne? Da macht halt keiner mehr Active Record Pattern und so ein Mist. Ne? Da wird halt Also die ganzen Probleme, die man jetzt so versucht in Rails einzuführen, so dekomponieren und irgendwie Service Layer mal einführen und so ein Kram, das passiert in Java halt schon. Ne? Gehen die halt, das ist alter Hut.
Also wenn wir es mal ein bisschen irgendwie versuchen, Java ist ja letztlich ein Ökosystem. Ne?
Genau.
Also, da hast du ja wahnsinnig viele Sachen. Also du kannst ja nicht einfach, nur weil du irgendwann mal, weiß ich nicht, in Ruby was mit irgendeiner speziellen Implementierung gemacht hast, ja, du kannst nicht von MRI auf Rubinius oder sowas schließen unbedingt. Ne? Und wenn du mit dem einen schlechte Erfahrung gemacht hast, kannst du vielleicht auch nicht sagen, das andere ist Mist oder sowas. Ne? Weiß ich nicht, da habe ich keine Erfahrung mit. Aber es ist halt, du kannst da manchmal schwer Sachen vergleichen. Ne? Und wenn dann auf Java gebasht wird, ja gut, willst du jetzt Syntax-Bashing machen? Okay, Syntax ist in Java halt einfach so, wie er ist. Ja?
Ja, genau.
Du kannst jetzt gut und schlecht finden. Du brauchst sicherlich mehr Zeilen. Die Sprache ist natürlich nicht so, weiß nicht, ausdrucksstark oder sowas, wie dann vielleicht Ruby zum Beispiel. Ja. Ja? Oder man kann auch Sachen in Clojure, glaube ich, wesentlich kürzer fassen. Für spezielle Anwendungsfälle ist es dann, glaube ich, einfach nur extrem viel besser. Aber was du halt bei Java definitiv, glaube ich, nicht in Abrede stellen kannst, ist, dass die JVM an sich erstmal ein Erfolgsmodell geworden ist. Ne? Also die JVM findest du halt momentan in verschiedenen Implementierungen, was auch, glaube ich, häufig untergeht, auf ja, super vielen Systemen. Ja. Ja? Du kannst sie embedded laufen lassen. Ich meine, jahrelang, bevor hier Smartphones auf den Markt kamen oder sowas, hier gab es halt diese KVM, ja, diese Kilobyte Virtual Machine oder sowas auf Handys. Und du musstest halt, um einigermaßen was auf dem Handy zu machen, J2ME machen.
Ich sag mal SIM-Karten, ne?
Ja.
Auf genau. SIM-Karten
auf, läuft halt auf Java.
Ja, SIM-Karten ist halt auch Java.
Also ich weiß nicht wo überall, ne? Ja. Ich meine, das war ja immer so dieser Spruch, write once, run anywhere.
Ja.
Das kann man natürlich auch nur in Anführungszeichen setzen. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein System geworden, was ja, man sagt ja immer so schön, sehr mächtig ist, ne? Also
ja, und riesengroß, ne?
Riesengroß, genau. Und das finde ich eigentlich immer beeindruckend, ja? Also ich habe ja jetzt mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der halt so mal ein bisschen in Java reingeschnuppert hat, der vorher viel Ruby gemacht hat. Und ja, der war natürlich auch völlig erschlagen von dem, was es alles gibt, ne? Du musst ja erstmal unterscheiden, in welchem Umfeld bist du unterwegs, ne? Früher gab es halt J2ME, J2SE, J2EE. ME war die Micro Edition für halt Embedded-Geschichten, Mobile, was auch immer. Dann halt auch mit der KVM und dann gab es halt so Geschichten wie, da gab es kein Float und sowas. Ja? Ja. Also sehr speziell, habe ich glücklicherweise nicht viel mitmachen müssen.
Also das hat sich dann nicht nur auf so Standard-Library und sowas bezogen, sondern auch auf die Sprache selber, oder?
Ja, also genau, es hat einen verringerten Sprachumfang wirklich. Ne? Also da konntest du nicht einfach sämtliche Libraries dann irgendwie.
Und auch abrufen. Sehr abhängig von dem Endgerät, auf dem es dann laufen musste.
Ja, ne? Ja, in dem J2ME-Bereich auf jeden Fall. Das war die Hölle, ne? Also die Leute, die es professionell geschrieben haben, die haben sich da so C-Präprozessor-Statements reingeknallt, damit die halt dann mit AND vorm Kompilieren in Java erstmal mit C da durchgegangen sind und sich das für verschiedene Endgeräte zusammengebaut haben, die Zeilen, weil da auf verschiedenen Geräten, verschiedenen KVMs von halt Herstellern unterschiedliche Bugs drauf waren, ne? Also das ist Hölle. Also das
reden wir nicht.
Nee, das ist verschweigen.
Zum Glück vorbei.
Trotzdem haben Leute Sachen entwickelt. Das ist ja schon.
Ja. Wie das halt so ist, ne?
Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du bei Yamba da in der Mühle gesteckt hast, hast du nur so ein Zeug gemacht. Aber gut. J2SE wäre dann das Nächste, was man vielleicht erwähnen müsste. Das war dann die Standard Edition, wo du dann halt auch so Desktop-Anwendungen mitbauen konntest. Aber zum Beispiel hat das keine Servlet-API. Die Servlet-API und halt so ein paar andere APIs, die dranhängen, waren halt der J2EE vorbehalten, beziehungsweise gab es halt auch andere Implementierungen dann, das sind ja Standards.
Ja.
Und das war dann halt im Serverumfeld. Und in dem Moment, wo ich dann halt nach dem Studium halt angefangen habe, und ich kannte bisher so aus dem Studium, ja, ich habe halt ja mehr einen Tomcat, wo ich mal was drauf laufen lassen kann, gab es dann halt auf einmal dann ein JBoss Application Server oder halt den WebLogic Application Server. Und das war dann schon mal erstmal ein anderes Umfeld. Und dann, das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen historisch. Wie jemand, der sich da genau auskennt, wird jetzt sagen, der redet da Mist, aber also das ungefähr ist es so, dass in diesem J2E-Bereich halt diese EJB-Spezifikationen an den Start kamen. Da gab es dann nochmal die 1, dann nochmal die 2.
Ganz kurz, EJB bedeutet was?
Enterprise Java Beans.
Ja.
Beans sind ja generell erstmal einfach nur Klassen, Also alles ist eine Bean. Und dann gibt es halt die Enterprise Java Beans, da gibt es dann verschiedene Ausprägungen von, die halt bestimmte Dinge auf dem Server machen. Stateless, Stateful, Messaging Beans, ja, sowas halt.
Also die müssen dann irgendein Interface implementieren, damit sie eine bestimmte Art von
ja, genau, Bienen genau. sind. Ja, da gehen wir nämlich genau schon in die Richtung, warum das halt ein bisschen ätzend geworden ist. Die mussten halt ein bestimmtes Interface haben und welche Implementierung eines Interfaces dann genommen werden musste, das hast du dann in XML spezifiziert. Also hast du konfiguriert, ja, also alles konfiguriert. So, und dann fing halt so mit EJBs dann diese XML Hölle halt komplett an, ne? Also XML einfach als ein Format, was man hübsch parsen kann, was noch einigermaßen lesbar ist für einen Menschen und ja, worin man halt Sachen konfigurieren kann. Und da gab es halt diese EJB-Spezifikation und das ist halt auch so eine Eigenheit in diesem Java-Bereich, wenn ich halt von der IE spreche oder SI, das sind halt Standards. Ne? Da gibt es dann halt diese Gruppen, die es halt sich einen Standard ausdenken. Da sind natürlich verschiedene Interessengruppen mit drin. Alle großen Softwarehersteller, also mittlerweile natürlich Oracle, aber auch Microsoft, SAP, bis hin zu irgendwelchen Apache-Vertretern oder halt Freiwilligen, die sich dann halt in diesem Prozess beteiligen.
Werden die APIs spezifiziert?
Genau.
Sonst noch?
Da kannst du ja erstmal drei Seiten durchlesen, was die Worte bedeuten, wenn die sagen must, should oder ne, should
not. Das kennen wir ja so auch aus den RFCs.
Ja, genau. Ja, es ist eine Liga, denke ich mal.
Ne? Ja, also, es ist, wahrscheinlich referenzieren die auch alle auf dieses eine RFC, was das mal vor ein oder zumal mal definiert hat, was das genau bedeutet.
Genau, ja.
Ja, aber also man kann ja bei so einer Spezifikation von sowas gibt es ja mehrere Ansätze. Ne? Du kannst ja sagen, du spezifizierst nur das Verhalten, ne? Oder du sagst halt wirklich, du machst das halt bis auf API-Level runter, sagst, es muss halt sowas geben, das heißt so und das macht dann halt Folgendes und nur so für den Kontext.
Also das geht schon in Teilen ziemlich genau runter. Also ich bin selten in das Vergnügen oder in die Not geraten, mir das komplett durchlesen zu müssen. Ich wollte auch eigentlich auf was anderes hinaus. Das war nämlich das, was auch dann letztlich dann so meinen ersten Job geprägt hat. Daraus ist Spring entstanden, weil die gesagt haben, ey Leute, das ist mega kompliziert. Das geht auch einfacher. Ja? Und Spring ist letztlich so ein bisschen so die Antithese zu diesem EJB-Kontext gewesen. Das kannst du halt einfach auf dem Tomcat ausführen, sprich, du brauchst keinen Application-Server. Ja? Also das Ding kann selber zum Beispiel eine Data Source herstellen und muss die nicht unbedingt von einem Application Server.
Ganz kurz, und das weiß wahrscheinlich nicht jeder oder man hat es immer nur mal so halb gehört. Was ist der Unterschied zwischen einem Application Server, JBoss oder WebLogic hat es jetzt genannt, und einem Tomcat? Was sind die Unterschiede?
Also erstmal so ein Application Server, der was auf sich hält, ist natürlich zertifiziert, dass er ein paar Standards
alles klar
einhält. Ja, so, und dann ist also, genau, J2E und dann, oder JE. Dann ist also irgendwer hingegangen, zum Beispiel JBoss, und hat gesagt, okay, wir bauen jetzt ein paar APIs, wir packen das alles in den Server und den lassen wir zertifizieren. So, und dann kannst du da halt konfigurieren zum Beispiel, dass du gerne hier an der Stelle unter dem Namen eine Data Source haben möchtest, ne, eine Verbindung zur Datenbank. Dann kannst du konfigurieren, dass du da gerne eine Message Queue hast
Irgendwelche Ressourcen, die du für deine
Anwendung brauchst. Der stellt dir so Infrastruktur zur Verfügung.
Als Umgebung abstrakt irgendwie zur Verfügung
gestellt. Genau, deine Anwendung muss da gar nichts von wissen, die sagt einfach nur,
ich brauche jetzt Datenbank hier.
Ja.
Ich benötige eine Data Source, Data Source unter dem Namen, ja, und dann stellt er die zur Verfügung. Das ist jetzt auch erstmal ganz wertfrei, es ist auch alles in Ordnung. Ne? So, und der Tomcat zum Beispiel.
Apropos Ressourcen, ist da noch Bier?
Ja, klar.
Oh, Ressourcen.
Bier ist jetzt die Frage, was? Willst du das Hüttenbier oder das
Allgäuer? Was hatte ich denn eben?
Du hattest das hier, glaube ich.
Dann nehme ich mal das andere. Weil das war echt gut. Proceed.
Gerne. also die anderen Server bieten das dann halt unter Umständen nicht. Die bieten dafür dann sowas wie schnelle Startup-Time.
Also die anderen Application-Server? Nee, die anderen.
Anderen Server. Tomcat, also, okay. Jetty. Es sind dann halt einfach Servlet-Container.
Also die erfüllen nicht die ganze Spezifikation oder gar nichts von der...
Nur ein Teil. In der Regel zum Beispiel dann einfach nur die Servlet und die JSP
API. Aber die Servlet und JSP API gehören auch zu dem Java IE Ökosystem, oder?
Ja.
Also ist das so ein Subset daraus?
Ich
überlege
gerade, ob die sogar in der SE sind, aber das weiß ich gerade nicht.
Also die gehören auf jeden Fall auch zu irgendeinem Standard.
Das ist ein Standard, ja. Okay. Ja. Also das, diese ich sag's mal, offiziellen Sachen, ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie irgendein Apache-Framework oder sowas hast, das ist halt immer ein standardisiertes Ding. Ne? Also da gibt es dann halt eine Dokumentation zu, eine Spezifikation und dann halt können halt verschiedene Hersteller ihre Implementierung halt anbieten. Ne? Ja. Und daraus ist halt so ein bisschen so Spring draus entstanden. Mhm. Ne? Und da gibt es dann natürlich Leute, die sagen, hey, aber Spring ist kein Standard, ne? Ja, so what? Es funktioniert. Also es hat sich halt fast zu so einer Quasi-Standard dann halt in diesem Nicht-IE-Bereich etabliert. Ne?
Ja.
Du kannst natürlich eine Spring-Anwendung genauso auf einem Application-Server laufen lassen. Das war auch das, was ich lange getan habe. Das macht erstmal keinen großen Unterschied, außer dass du halt bestimmte Funktionalität des Servers halt einfach links liegen lässt. Und Spring war dann halt ja an vielen Stellen sehr viel einfacher. Hat dir halt eine hübsche Dependency Injection dann halt mitgebracht, wo du dann halt deine Implementierung ja, als Bean definieren konntest und konntest die dann halt einfach in andere Beans halt reinsetzen. Ne? Also im Sinne von, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Persistenzschicht habe, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich beim Active Record, habe ich halt kein Modell, was in die Datenbank geht und was weiß, wie es sich selber abspeichert, also halt nicht so ein Active Record Pattern, sondern da habe ich nun meistens das DAO Pattern verwendet. Ne? Also es gab halt eine Bean, die weiß, wie sie ein bestimmtes Model aus der Datenbank holt und reinschreibt und, und updatet und so weiter und so weiter. Aber die muss dann halt zum Beispiel die Datenbankverbindung irgendwo herbekommen und die kriegt sie injiziert. Und das kann sie natürlich im EJB-Umfeld genauso bekommen. Aber es war halt in Spring zu dem Zeitpunkt halt sehr viel einfacher. Mhm. So, und jetzt mittlerweile hat ja auch dann Oracle oder die Leute, die in den Java-Standardisierungsprozessen sind, die haben auch begriffen, okay, das war halt jetzt schon ein bisschen Käse, dieses ganze XML-Zeug und so weiter. Und da geht's dann so ein bisschen in die Richtung, wo halt Java mittlerweile dann zu Unrecht gebasht wird. Du kannst halt in JE und ich glaube auch in Spring, ich bin da jetzt bei der vierten Version, die jetzt gerade rauskommt, nicht so ganz auf dem aktuellen Stand, da kannst du halt auch ohne XML oder zumindest ohne, dass du halt irgendwie so diese XML-Hülle startest, das alles an den Start bringen. Das läuft viel über Annotations, die sind da mit Java 1.5 reingekommen. Da kannst du eigentlich deine Software auch komplett konfigurieren darüber. Und das ist dann halt sehr hübsch.
Ja, das hat nicht mehr viel mit dem, was man so vielleicht mal gehört hat, irgendwie mit XML zu tun, ne? Schon sehr elegant, wie man das dann beschreibt.
Aber im Prinzip, wenn ich, um das jetzt nochmal so abzurunden, das JEE und das Spring stehen irgendwie schon so nebeneinander. Sie haben halt decken verschiedene Bereiche ab oder machen halt, also Spring vor allem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, nicht verfolgen verschiedene Philosophien, würde ich eher sagen.
Ja, aber sind
halt im selben also sie werden oder wurden oder werden für denselben Anwendungszweck verwendet.
Bei, kann man das so sagen?
Da ist die Deckungsmenge auf jeden Fall sehr groß, ne? Und unterschiedliche Philosophien ist definitiv der Fall, weil halt die Spring-Leute halt sagen, wir pfeifen auf die Standards, die ihr euch da gebt, ja. Wir bauen das Zeug halt einfach.
Aber sie müssen die Sache, also man will dieselben Sachen damit realisieren.
Genau.
Und der Begriff ist noch nicht gefallen, aber das sind doch klassische Frameworks eigentlich, oder? Also
ja.
Oder
ja, ist, ja. Sowas von hundertprozentig, ja. Also Hollywood-Prinzip und so. Don't call us.
Ja. Nee, also nur nochmal zum Okay.
Also,
gibt's da noch mehr? Mal ganz blöd gefragt. Also,
ja, Google hat natürlich auch sein eigenes Dependency Injection Framework mittlerweile rausgebracht.
Also was auf der gleichen Ebene wie Spring oder JEE?
Ja, nicht so allumfassend, ne? Also, dieses Dependency Injection Framework heißt Juice. Was so allumfassend ist wie Spring oder dann vielleicht die Java EE auf der anderen Seite, ist mir jetzt nicht so bekannt. Also, du kannst ja wahrscheinlich aus hunderten Frameworks was zusammenbasteln.
Ja, aber also, wie du sagtest, nichts, was irgendwie so den gleichen Scope irgendwie verfolgt und das unter einem Dach.
Ja, nicht so allumfassend.
Ja, okay.
Also nichts, was eine ähnlich hohe Marktverbreitung hätte. Ne? Also da gibt's erstmal, wenn du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne hier eine richtig große Java-Anwendung und also so dieser typische Anwendungsfall, ne, der da abgerufen wird, dann hast du nach meiner Meinung ernsthafterweise, wenn du im Java-Bereich halt bleiben willst, nur die Wahl zwischen den beiden.
Ja.
Ja. Und ich habe halt lange halt in dem Spring-Bereich gearbeitet, von Version 1, 2 irgendwas bis zur 3er-Version. Da hat sich halt auch in der Zeit natürlich super viel getan. In der Firma, wo ich jetzt bin, habe ich halt angefangen mit Java EE. Das war sehr interessant. Das war so eine Frage im Vorstellungsgespräch, ne? Ich soll doch mal bitte die beiden gegenüberstellen. Und ja. Da kannst du natürlich auch ziemlich leicht jemandem auf den Schlips treten, ne? Weil es natürlich dann auch wieder religiöse Gefechte
darum geht. Wie das halt so ist mit unterschiedlichen Philosophien.
Ne? Genau, genau. Und also mittlerweile würde ich jedem sagen, nimm lieber Spring. Aber wenn du sagst, ey, ich bin hier voll der E-Freak, ja, dann machst du es halt damit.
Oh, okay. Ne?
Du hast in meinen Augen definitiv Nachteile, weil halt alles das, was noch nicht spezifiziert ist, wie zum Beispiel NoSQL oder sowas,
ja.
Oder vielleicht irgendwas, was sich halt vielleicht auch gar nicht so gut spezifizieren lässt, wie NoSQL, das ist natürlich auch erstmal
außen vor dann eigentlich.
Ja, außen vor, es dauert
also halt außen ehrlich, vor, ne? Vom Standard, ne? Also
genau, genau. Oder es passieren halt auch Dinge, wie zum Beispiel OSGI ist ja noch so ein Stichwort, was ja so ein Java-Modul-Konzept halt implementiert, und da sollte es dann auch einen Standard zu geben, und er sollte dann eigentlich auch in, ich glaube schon in Java 7i oder sowas halt rein, und das haben sie halt einfach nicht geschafft. Ja. Und dann war halt irgendwann eine Deadline vorbei und dann hieß es so, ja okay, ist halt leider nicht mit
Freeze, drin. Freeze, ne? Und dann warte mal 5 Jahre bis...
Ja, das ist halt genau das Ding. Also bis dann halt wirklich die nächste Java EE-Version halt rauskommt, da dauert es dann tatsächlich mal 3-4 Jahre.
Die sind immer gekoppelt an die Java-Version, oder? Oder gibt es da noch
ja, die EE-Sachen, die ziehen dann schon nach. Also Java 8 kommt jetzt bald raus. Ich weiß ja nicht.
Demnächst sein, ne? Oder wissen Sie
es? Ja, ich glaube Mitte des Jahres.
Genau. Bis da halt dann irgendwie alles Mögliche dann in die EE-Spezifikation geflossen ist. Ich glaube, die spezifizieren jetzt auch die Cloud, und also wo man sich dann halt auch vielleicht dann fragt, Leute, ihr seid da für sowas halt dann noch 5 Jahre zu spät. Ne? Also da ist halt, also Innovation ist in dem Bereich halt dann eher seltener. Ne? Also dass die halt mit einer Spezifikation jetzt auf einmal um die Ecke kommen und alle sagen, oh, das war noch nicht drauf gekommen. Das ist natürlich selten der Fall. Und ja. Ich kann jetzt auch bei Spring jetzt nicht unbedingt sagen, dass das immer so mega innovativ ist. Die schauen sich natürlich auch um, aber die schauen sich dann halt auch vielleicht eher um, als sie zum Beispiel Spring Roo gebaut haben. Das macht halt so ein Scaffolding für so eine Art Datenbank-View, wie das halt in Rails halt schon seit Jahren der Fall war. Ne?
Ja. Ja, weil weniger, also wir können halt viel schneller reagieren, ne?
Ja,
und das wenn jetzt irgendwo auch in einem anderen Bereich irgendwas passiert, wo man sagt, ach, das könnte man eigentlich auch bei uns hier relativ einfach ansetzen, sind die wie nennt man das auf Deutsch? Die Turnaround-Zeiten halt viel kürzer, ne? Dadurch, ja, dass man nicht an so einen Standard gebunden ist.
Also ich finde, Spring ist halt ein sehr gutes Beispiel für, zum Beispiel der Spring Data ist halt so ein, ich weiß nicht, Sub-Framework von dem ganzen Ding. Da ist es eigentlich schon sehr schön zu sehen. Die haben halt Spring Data hat dann auch so eine Implementierung, wo du halt dann Interfaces schreibst und musst dann im Endeffekt nur ein paar Annotations dran knallen, ja, und dann sagst du, okay, ich hätte das jetzt bitte in eine relationale Datenbank. Und dann macht es das. Oder ich hätte das jetzt gerne irgendwo anders. Ja, und dann macht es das halt auch. Und die haben halt dann Adapter für ja, die üblichen verdächtigen NoSQL-Bereich. Ja, also da gibt es was für Mongo, da gibt es was für Neo4j und gerade nicht neu, ja. CouchDB und so weiter. So, und bis du halt sowas dann standardisiert hast und das dann irgendwie in diesen Java Persistence API-Mantel gefasst hast, so, was der dumme Dose ist.
Falls es überhaupt da reinpasst.
Genau, genau. Andererseits, ich meine, es mag jetzt ein bisschen boshaft sein, aber es passt ja nun auch zum Zyklus dann im Wasserfall, der halt in den Konzernen halt herrscht, ne? Die halt zum Beispiel halt auch sagen, wir nehmen das, weil wir halt eine gewisse Sicherheit brauchen, weil wir sicher gehen wollen, dass wir immer Leute dafür finden.
Ja.
Investitionssicherheit.
Nee, es ist einfach die Realität, ne? Man also da wird halt immer, das wird immer so belächelt, aber es geht ja auch nicht ohne weiteres anders, ne? Also ein Konzern bist du halt einfach schwerfälliger, und da kannst du halt nicht eine Technologie nehmen, wo du nicht sicher bist, ob die in 3 Jahren noch da ist, ne? Und also wir hatten letzter darüber gesprochen, Basti, ne? Im Grunde, wenn du, also Ruby stellt ja auch gerade den Release-Prozess um, und 1.9.3 wird ja jetzt Februar 2015 der Support auslaufen. Und ja, du kannst halt, wenn du als Sprache ernst genommen werden willst, das hat man gesagt, 5 Jahre muss halt auf jeden Fall drin sein für eine Version, ne? Weil, ja, das ist ja lächerlich sonst.
Ja.
Genau, und also ich glaube, das lässt sich immer so schön leicht sagen, dass das ja so eine schlechte Sache ist.
Und natürlich will jeder immer mit dem heißen Scheiß arbeiten, der gerade da ist. Aber die Betriebsrealität und Entwicklungsrealität gibt das halt einfach nicht immer
her. Bei einer bestimmten Adaptionsrate hast du halt genügend größere, langsamere Projekte dabei, die halt eben nicht irgendwie aus nur 10.000 Zeilen Code bestehen, die du halt im Handumdrehen mal
updatest so. Dann ist das halt auch mit Testing, es muss halt irgendwie alles getestet werden und Leute müssen umgeschult werden und da sind dann halt ja auch nicht irgendwie, ach ja, mein Team hier, Startup, die 10 Jungs, die machen jetzt mal das neue Zeug, ne? Sondern es sind halt dann auch irgendwie 4-stellig Mitarbeiterzahlen oder 5-stellig, die da umgeschult werden müssen. Also muss man halt einmal alles aus dieser Perspektive auch mal betrachten.
Ne? Ja, also da ticken die Uhren schon anders, ne? Also denen ist dann auch im Zweifel halt egal, ob das jetzt 1 Million mehr oder weniger kostet, ja. Das ist ja so ein Konzernwumpe, ja. Die stecken halt, weiß nicht, 100 Millionen in die IT.
Ja.
Und darf es auch im Zweifel 1 Million mehr kosten. Aber ich finde halt auch, was man ja so als State of the Art halt heutzutage betrachtet, dass dann halt Firmen, und ich meine, die spannenden Web-Geschichten sind ja mittlerweile dann so, was weiß ich, Facebook oder sowas, ne? Ja. Die dann halt groß geworden sind, Twitter, die werfen ja im Zweifel eine Codeänderung ja auch sofort auf die Menschheit los.
Ja, aber selbst große Läden, ne? Erzähl das
mal. Ja, vielleicht. Und dann hier sagen die vielleicht, okay, aber nur auf 10% der User oder nur auf diese Gruppe oder sowas, ja. Finde ich super spannend, sowas zu machen, ja. Aber sowas trauen sich halt Konzerne, glaube ich, eher nicht. Muss mich jetzt auch nicht hinsetzen
hier. Nee, bleib doch einfach
entspannt.
Das passt schon so.
Wir müssen uns gleich sonst jemanden losschicken, damit er noch das Doppelbock holt.
Ja, ich habe gerade eben mal zum Spaß mal geschaut, ne? Also JSI5. Also das heißt dann schon Java 5. Nee, es hieß dann noch JSI5, ja?
Ja.
Ist von September 2004. Mhm. Ne? Java SE6 ist von Dezember 2006.
Mhm. Und das ist, meine ich, gerade im November der Support ausgelaufen.
Von 6 oder was?
Ja.
Also 2013, also ist ja schon 7 Jahre, ne? Fast.
Mhm.
Genau, Java 7 jetzt halt Juli 2011 und ja, also laut Wikipedia Java 8 dann halt März 2014, ne? Also scheinen sie ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ne?
Ja.
Also ein bisschen Pause gemacht zwischen 6 und 7 und jetzt.
Ja, da liegt ja auch der Zeitpunkt drin, wo Oracle das Ganze dann aufgekauft hat.
Ja, ne? Richtig, da war meine so ein paar Wechsel da drin.
Stecken da, glaube ich, schon Kohle mit rein.
Mhm. Nee, also nur einfach, um das mal so einen zeitlichen Kontext zu wechseln. Ne? Wenn man überlegt, dass jetzt demnächst jedes Jahr eine neue Ruby-Version rauskommt.
Ja, genau. Es ist ja.
So mit neuen Features und so. Also zwar ohne vielleicht direkt alles Mögliche mal zu brechen, aber schon.
Ja.
Ist schon etwas anderes Tempo, was da angepeilt wird, ja.
Wobei ja auch da zwischendurch kleinere Versionen rauskommen, die auch neue Sachen schon mal mitbringen. Also ist das ja auch nicht.
Ja.
Nur ganz kurz, diese modernen Webfirmen, selbst so ein LAN wie GitHub hat halt nicht Rails 4 am Start, ne?
Nee. Sie haben aber schon Ruby 2.1 am Start.
Ja,
gut. Ich weiß nicht, ob das für alles machen, aber sie haben.
Genau, aber selbst die schaffen es halt nicht, das einfach so umzustellen, ne? Und also GitHub, ich meine, da arbeiten halt irgendwie Ruby Core-Entwickler, ne? Und Rails Core-Entwickler. Also wenn die es nicht schaffen, wer soll es dann schaffen?
Überraschend genug, dass die noch auf Ruby setzen, um jetzt mal eine These in die Welt zu
setzen. Ja, auch nicht ausschließlich. Ne?
Die haben ja diverseste, also gut, die wichtigen Kernsachen sind natürlich schon in Ruby und vor allem auch mit Rails umgesetzt, aber die haben ja zig Satellite-Projects, die dann irgendwie spezialisiert irgendwie Dinge tun oder zum Ausprobieren mal irgendwas anderes gemacht haben, aber scheinbar stehen die drauf.
Ja, und warum, also sie haben halt, ne, also das, was da Aufwendiges passiert, das lässt sich halt auch einfach wegschieben und irgendwie komisch parallelisieren, ne? Und ganz viel ist halt auf Filesystemen. Also es sind halt Git-Repositories, auf denen gearbeitet wird, ne? Also ich glaube, das kriegst du gut gehandelt. Die Nutzungsszenarien, die haben.
Ja,
würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Also die werden schon ihre Gründe haben, das nicht irgendwie umzustellen. Habe ich aber auch ehrlich gesagt noch nie irgendwas drüber gelesen, dass da
Nö.
Dass sie da irgendwie überlegen, dass also das passt wohl zu deren Kultur, zu dem Verständnis von Prozessen, von
Herangehensweise. Und MRI, ne? Die werden auch in absehbarer Zeit MRI nicht auswechseln.
Ja, Mhm. Wir probieren es wohl immer wieder mal, aber.
Ja, aber ja.
Aber im Wesentlichen.
Es ist ja irgendwie letztes Jahr auf ein paar Konferenzen nochmal gesagt worden, dass das im Grunde nicht ernsthaft zur Debatte steht, dass in naher Zukunft.
Ja, also zu viele Probleme mit an allen möglichen Stellen. Genau. Und ja, und sie geben ja auch unheimlich viel zurück, ne? Also sie haben, also jetzt mit dem, ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde, ich muss nochmal gucken. Für Ruby 2.1, was sie jetzt, also hat hier jemand so einen Gist zusammengestellt, wo sie halt gesagt haben, welche Sachen irgendwie in 2.1 kaputt gegangen sind, also welche Gems kaputt gegangen sind, weil irgendwie so ganz leichte Verhaltensänderungen in 2.1 irgendwie aufgetreten sind und dann auch Patches, so ein Patch-Set quasi zusammengestellt, was man halt anwenden sollte, um ne, die Sachen halt zu beheben. Ja, ja. Und die sorgen halt unheimlich viel dafür, dass er da wieder zurück zurückfließt, was natürlich dann auch total cool ist.
Aber lass uns nicht über GitHub reden, ja. Ist mir nur gerade eingefallen, selbst ne, diese vermeintlich coolen neuen Web-Projekte oder Web-Services sind da halt relativ auch schwerfällig, sagen wir mal.
Ja, oder schaffen es halt Größe, nicht. Glaube ich, geht es auch nicht anders. Ne?
Also, genau.
Da kannst du halt nicht immer alles umschmeißen. Ja,
ja genau. Und die Größe ist halt früher erreicht, als man sich vielleicht eingestehen möchte manchmal.
Also was ich immer ganz faszinierend finde bei Java, du hast ja sehr häufig dann so fast eher ein Problem, dass du dir überlegen musst, okay, was benutze ich denn? Es gibt mindestens 3 Frameworks, sag ich jetzt mal grob, von jeder Problemstellung, die du relativ bedenkenlos in Produktion geben kannst, vielleicht letztlich gar nicht so riesen Unterschiede dann halt ausmachen. Ne? Also du kannst halt in der Persistenzschicht kannst du dann halt Hibernate verwenden und dann gibt es dann noch von Spring gibt es dann sowas wie Spring JDBC. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz vergleichbar, weil es halt die Datenbank an sich nicht komplett abstrahiert.
Aber die sind ja auch abstrakt genug, um die dann sowohl in JE als auch in Spring dann zu integrieren. Also solche.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen incestuös. Also die JPA ist halt irgendwann raus entstanden, weil sie halt gemerkt haben, okay, dieses ganze Hibernate-Zeug sollte man mal standardisieren. Ja, also da wird nicht die Implementierung nach dem Standard geschrieben, sondern halt andersrum.
JPA ist Java Persistence.
Genau. Ja, ist halt auch ein Monster, ne? Und finde ich dann auch an einer gewissen Stelle einfach viel zu groß. Und ob das dann wirklich so praktikabel ist, also jetzt in Hibernate zum Beispiel zu sagen, oder halt diese Kombination JPA, Hibernate ist halt üblich, ne? Mhm. Dass du dann sagst, okay, ich baue das jetzt so, dass ich im Zweifel meine Datenbank austauschen kann, ne? Das habe ich halt in ein paar Jahren nicht erlebt, dass das halt so ist. Ne? Also im
das Konzern, macht halt doch keiner. Also.
Ja, genau, im Konzern wird halt im Zweifel halt sowieso gesagt, wir machen es so mit Oracle. Punkt.
Ja.
Das ist, finde ich, als Entwickler vielleicht doof, weil du da nicht unbedingt den heißen Scheiß ausprobieren kannst, NoSQL oder sowas. Nee, aber weil du vor allem dann für deine Entwicklermaschine vielleicht irgendwo den Oracle aufsetzen musst. Ja, das ist dann halt vielleicht nicht ganz so optimal. Ja, du kannst dann nicht auf so irgendwas In-Memory-mäßiges zugreifen oder sowas, ja. Aber ab einem gewissen Punkt hast du dann halt mit Leuten zu tun, die halt sagen, pass mal auf, hier das und das und das Statement von dir, die laufen zu langsam, lass uns da mal rumschrauben und dann holst du das Statement raus, dann rollen die mit den Augen und sagen, was ist das denn? Sagst du, ja, Hibernate, hat mir so ausgespuckt. Ja, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Ne? So, und dann machen die aus so einem 50-Zeiler SQL dann irgendwie so 5 Zeilen rekursiv aufgebaut, hast du nicht gesehen.
Zehnmal so schnell.
Benutzen irgendwelche SQL-Keywords, die du noch nie gehört hast. seit der Datenbank 2-Vorlesung. Oracle-spezifisch natürlich auch, klar. Aber dann ist das Ding halt auch schnell, ja. Und das wollen die haben. So, und dann kannst du dir überlegen, okay, wie kriege ich jetzt dieses spezielle Statement so rein, dass es halt immer noch Datenbank geht.
Genau, also an die ganzen Abstraktionslayer vorbei quasi.
Ja, was also man, das fand ich halt immer so ein bisschen pervers. Ne? Wir haben da so eine Applikation gebaut, das ist eigentlich vielleicht auch mal ganz witzig, wenn ich das erzähle. Also oben sitzt natürlich dann ein Web-Service-Framework. Ne? Mhm. Da gab es zu dem Zeitpunkt, als ich das benutzt habe, das hieß X-Fire, da war das CXF, was ein Merge war aus einem anderen Web-Service-Framework und diesem X-Fire, das war schon in Version 2 irgendwas.
Okay.
Und dann hast du diese Web-Service-Schicht. Dann gab es darunter eine Service-Schicht. Darunter Aber auch nicht so wirklich stringent getrennt, gab es noch eine Controller-Schicht. Aber wir reden jetzt hier nicht von so Web-Controller MVC. Darunter gab es eine DAO-Schicht und das war dann das Ganze, was halt irgendwie Datenbankzugriffe generiert hat. Als ich aus der Uni kam, habe ich dann so das Verständnis gehabt, so jetzt kann ich ja einfach eine andere Datenbank benutzen. Ne? Ja, nein, das ist nicht so. Also das ist
theoretisch,
schon
ja.
Zu dem Zeitpunkt, die Software war da gerade mal, sagen wir mal, 3 oder 4 Jahre alt,
ja.
War das halt schon nicht mehr möglich, ne? Weil halt einfach dann alles so speziell auf die Datenbank dann halt zugeschnitten war.
Ja.
Und muss man ja auch sagen, es war schnell, ne? Also da in dieser Datenbankschicht würde ich sagen, da ist wahrscheinlich jetzt noch Code drin, der 2006 geschrieben wurde und seitdem halt auch nicht geändert werden musste, weil der schnell ist, der performt, der tut das, was er tun soll, der ist getestet, Punkt, ja. Und ich glaube, das ist schon so ganz stark die Richtung, was ein Konzern gerne hat, ne? Die investieren einmal und können das Ganze dann oder müssen dann nicht ständig dann in irgendwelchen CapEx und OPEX verschieben oder sowas, ja, so Töpfe, sondern die haben das einmal bezahlt und das ist investiert und das ist jetzt da und das ist gut, ne?
Ja.
Und dann ist es denen auch scheißegal, ob das jetzt datenbankabhängig ist oder nicht. Ne?
Ja, vor allen Dingen, da muss man sich dann auch überlegen, da wird signifikant Geld Richtung Oracle geschoben.
Ja, klar.
Dafür, dass da diese Daten, das ändert man ja nicht einfach.
Die kaufen da den Oracle Super Premium Gold Standard, der mindestens 3 Oracle-Yachten kostet und
genau.
Dann wollen die auch, dass da wenigstens 2 von schwimmen, ne?
Ja, genau. Witzig.
Aber du sagtest ja, so Java 6 ist das dann, aber das wird da sicherlich noch eine Rolle spielen, oder? Weil, also, das klingt jetzt auf jeden Fall so. Was habe ich gerade eben gesagt? Wann war Java 6?
2006 war Java 6.
Naja. Das ist ja jetzt nur. Ist ja noch nicht so lange her, ne? 8 Jahre?
Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen so unterscheiden, ne? Also, der Support hört halt auf. Das heißt, die liefern jetzt, glaube ich, Bugfixes sowieso nicht mehr aus. Wenn du natürlich dann hier den ganz tollen Support kaufst, dann kriegst du die wahrscheinlich auch weiterhin.
Das wollte ich dann gerade fragen, ob es dann nochmal so.
Und dann, klar, irgendwann graden, machen die ein Upgrade. Ne?
Das ist wahrscheinlich also, der Grund, warum das eingestellt wird. Wenn sie den Premium-Support upsell machen können.
Ja, ein bisschen melken können.
Genau. Du bist großer Konzernboss, das ist kein Problem. Wir haben da ein Angebot für dich.
Ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall schon Migrationspläne gibt, aber so in diesem, so wie du das jetzt gerade so umschreibst, kann ich mir schon gut durchaus vorstellen, dass es da noch einige gibt, die dann auch ein bisschen noch ein paar Tage länger brauchen, um so ihre komplette Landschaft tatsächlich da vielleicht auf 7 dann zu bringen oder 8, keine Ahnung, was man dann targetet.
Also ich will
vor allem, weil auch da irgendwelche Dependencies dranhängen, die man ja dann auch aktualisieren muss und
Das
ist ja die Hölle.
Ist ja gleich wie mit Ruby.
Ja. Ja, aber wir aktualisieren wenigstens ständig, weißt du, wir sind in der Übung.
1.8.7.
Ja, du. Nein, aber also weißt du, normalerweise ist man ja schon ein bisschen näher dran, ne? Ist auf jeden Fall nicht so, dass du jetzt, ein 8 Jahre altes Ruby aktualisierst, wo man es 187
ist. Ja, 187 ist 8 Jahre alt.
Scheiße, stimmt. Na gut, ich habe nichts gesagt. Nee, aber an dem 8 Jahre alten Java hängen natürlich dann auch dann vermutlich ähnlich alte Bibliotheken dran, unter Umständen, die halt funktionieren seit immer.
Ja, dann, ne? Ja oder halt ein gekaufter Application-Server. Also ich weiß, dass wir erst 2012 haben wir einen Server abgelöst. Das war ein Bear Weblogic 9.2.3 oder sowas.
Und Bear gibt es schon seit langer Zeit
nicht mehr. Gut, gehört halt zu Oracle und jetzt gibt es einen Oracle Weblogic. Der war JE1.4 zertifiziert. Kannst du ja mal in der Tabelle nachschlagen, wann das war.
1.4?
Der läuft
dann auch mit
der läuft
2002. Februar.
Der läuft trotzdem, wenn du halt einen Java 1.6 installierst. Ne? Also, das,
ja, gut.
Der ist halt nur nicht für JE6 zertifiziert.
Tja. Also ohne Gewehr quasi.
Und das ist dann zum Beispiel ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, oh, da ist mir Spring natürlich wesentlich lieber, ja, weil da bin ich unabhängig von diesem Server, der mir halt im Endeffekt dann nur Grenzen aufgezeigt hat, was die Libraries angeht. Da nehme ich lieber Spring, benutze nur das, was ich halt mitliefer in meinem War und bin halt unabhängig von dem, was der Server dann uralt
liefert. Im Prinzip ja dann eine drastische Reduktion in der Komplexität von dem Server. Dann deswegen ist das auch nicht so schlimm, wenn der ein bisschen länger dauert, bis er sich. Beziehungsweise das wird ja dann auch automatisch dazu führen, dass der dann häufiger aktualisiert wird, oder? Also wenn der sowieso viel weniger Aufgaben übernimmt, als jetzt so ein dicker Application-Server. Also würde ich jetzt so rein logisch. Kopfschütteln.
Nee, also
das dachte ich jetzt, ne, wenn du so einen riesen Teil hast mit 1000 Dependencies, wo du irgendwie gegen aufbaust, dass es dann schwieriger ist, das zu aktualisieren, als wenn du halt so eine ganz, also eine relativ kleine Schicht irgendwie hast, die
ne, so. Also da
ja, du hast ja die Dependencies trotzdem, oder? Ich meine, du musst ja trotzdem irgendwie eine Datenbank anbinden, du musst trotzdem deinen Message-Bus anbinden, du musst trotzdem bla tun. Ja. Das hast das alles nur selber besser, feingranular unter Kontrolle. Der Application-Server muss halt so nehmen, wie er da steht.
Ja, ist grundsätzlich richtig. Also ich meine, man kann natürlich halt immer, das ist halt auch eigentlich ein witziger Aspekt an der Geschichte, du kannst natürlich auch Libraries selber mitbringen, ne? Und die es halt auch schon da gibt. So, und dann hast du halt in einem Class-Loader halt zwei Versionen einer Library. Es gibt wunderschöne Fehler, ja, wenn dann irgendwie da steht Class not found exception oder was auch immer. Und du denkst so, hey, Moment, ich bringe die doch mit, ich habe die doch hier im Class-Part, ich sehe sie doch da, ne? Und da gibt es dann natürlich bei jedem Application-Server so XML-Dateien.
natürlich.
Ding, ding, ding.
Oder das passende Eclipse-Frontend dazu, um das...
Später.
Egal.
Ja, erklären wir später.
Ich wollte darauf hinaus, dass die in diesen speziellen Application-Server-Spezifikationsdateien, was auch immer, wie auch immer die heißen, da kann man dann zum Beispiel einstellen. Nimm bitte die Sachen, die ich dir mitliefer, und nimm nicht die, die du schon mitbringst. Ja, was halt die ganze Sache natürlich schon ad absurdum führt in zweierlei Wegen. Weil zum einen...
dann sind die aber nicht mehr zertifiziert. Weil wenn du da jetzt anfängst, hier...
Ist wie wenn du hier bei deinem MacBook aufschraubst und was
dann... Wie wenn du das die Garantie abknibbelst, ne? Ja, ja, weiß ich auch nicht. Habe ich hier gerade noch nicht drüber nachgedacht.
Da kannst, du bestimmt nicht mehr hier den Gold-Support anrufen und sagen, hier geht nicht, weil...
musst du gleich wieder umtragen, schnell, bevor der sie einloggt.
Ich habe mich geändert.
Ich finde die Fragestellung interessant.
Also meine Zertifizierung ist ja gerade dafür da, dass du halt dieses komplette Ding halt so, wie das ist, irgendwie, ne, da Stempel untermachst, ich habe jede Zeile Code gelesen, stimmt alles, ne?
Das, genau, TÜV.
TÜV. Und dann fängst du halt an, da an den Innereien rum zu. Eigentlich müsste es ja man da damit dann auf jeden Fall den sicheren Pfad verlassen.
Mhm. Stimmt. Ja, also sicheren Pfad ist ja ein gutes Stichwort, weil das ist vollkommen korrekt, was du sagst. Also eigentlich baust du dann da was rein, was da eigentlich nicht sein dürfte. Und das ist erstmal per se natürlich schon nicht mehr ganz so schön. Das andere, worauf ich hinaus wollte, ist, das Ding ist natürlich überhaupt nicht mehr portierbar. Ne? Sobald du da halt eine Library reinlegst, wo dann irgendwie so eine JBoss XML drin steckt, die halt einen JBoss konfiguriert, ja, wie willst du das denn auf einem anderen Application-Server laufen lassen? Aber wofür haben wir denn dieses ganze standardisiert? Damit man es eigentlich auf Server A dann direkt zu Server B bringen kann.
Den Teil haben sie nicht standardisiert scheinbar.
Ja. Oder vielleicht mal nicht drüber nachgedacht, dass das halt auch dann vielleicht alles keinen Sinn macht. Also das fand ich immer sehr witzig, ne? Irgendwie, es hat immer dann am Ende dazu geführt, dass ich halt irgendwelche Jars reingeschmissen habe und dann halt konfiguriert habe, welche er bitte nehmen soll, ne? Und gerade jetzt, als das Ding halt, der Server halt in seinem Alter halt blieb und die Software sich weiterentwickelt hat, willst du vielleicht irgendwann auch mal, weiß ich nicht, von Version 1 auf Version 3 updaten, wenn es da schon neue Pakete gibt.
Ja.
Ja, und da bist du halt immer gekniffen dann, ne?
Aber ging das denn dann tatsächlich auch in den Projekten? Also ich meine, wenn du dich so mit dem Betrieb selber ja nicht beschäftigt hast, sondern ja nur dein fertig gepackagedes, also den Code quasi über den Zaun geworfen hast, war das dann, also das muss ja dann schon in Kooperation mit den Leuten passieren, die den Betrieb machen, oder? So interne Sachen austauschen oder irgendwelche Dependencies austauschen, die eigentlich zum Application-Server gehören.
Ja, also das muss ich lustigerweise dann halt nicht absprechen, weil ich das ja in meinem War mitliefer. Ne? Das ist zwar jetzt nicht irgendwie verschlüsselt, das ist dann einfach nur ein ZIP, wo halt alle Klassen drin liegen, alle Abhängigkeiten, alle Jars. Und halt auch die entsprechenden XML-Dateien, die sowas konfigurieren. Ne?
Aber gilt dann diese Änderung ja nur für deine Applikation oder ist das dann...
Ja, also ist halt auch so ein Ding. Ne? So ein Application-Server kann ja theoretisch viele Applikationen hosten, aber in Realität habe ich eigentlich nie erlebt, dass da mehr als eine wirklich
drauf läuft. Okay, du weißt, ne? Du bist alleine da, also kannst du da machen, was du willst.
Genau.
Okay.
Ja, und wenn es jetzt aber wirklich darum ging, JVM-Parameter zu ändern oder sowas, ne? Dafür hatte ich dann halt keine Rechte. Ich kam halt auf den Server drauf.
Kein XML-File dafür.
Nee, so .conf.sh, so das, was man halt so aus der richtigen Linux-Welt kennt. Also wenn du da halt was ändern musst, dann musst du es halt in einer Anleitung schreiben. Kannst du Text falsch schreiben, kannst du ein Word-Dokument rüber beamen.
Bitte, bitte.
Dann hast du den halt Zeile für Zeile da erklärt, okay, in dem Verzeichnis die Datei bitte so und so und so. Und den Parameter einstellen. Und dann mussten die das machen. Und du musst halt dann auch natürlich das Glück haben, dass sie auch genau das Richtige tun. Ne? Ja, halt genauso wie es halt ist. Ne? In der Qualität, wie du es halt beschreibst und wie die sich halt darauf vorbereiten und es ausführen, so ist dann halt auch der Stand der Software. Und dafür hast du dann halt nicht irgendwie so ein Deployment, was halt irgendwie in 10 Minuten getan ist, sondern du hast es halt hochgeladen, auf einen Austauschserver gelegt, da haben die sich das runtergeladen, dann haben die da den Traffic von Hand auf die anderen Maschinen gelegt, dann haben die eine runtergefahren, dann haben die da die Änderungen von Hand alle durchgeführt, die du denen in dem Word-Dokument dann halt beschrieben hast. Wenn du Pech hattest, haben die einen Tippfehler eingebaut, dann fuhr das Ding halt nicht mehr hoch. Ja, dann, aber wenn der Application-Server zum Beispiel nicht hochfährt, dann sagen die ja die Anwendungsschuld. Jetzt gucken wir bitte rein und sag uns, was da falsch ist. Und dann gehst du ins Logfile und siehst du, okay, irgendwas stimmt nicht. Dann guckst du vielleicht noch die Startskripte an und stellst fest, okay, ihr habt da einen Fehler gemacht, ja. Aber so war dann halt so die, also erstmal, das fand ich immer schrecklich. Dann ging ganz schnell dieses Fingerpointing los, ne? So hier, wer ist schuld?
Du.
Letztlich mit den Betriebsleuten, die haben auch das Interesse daran, dass das Ding läuft, ja. Und du willst ja auch, dass es läuft. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber dann hast du halt schon gemeinsam halt irgendwie feststellen müssen, und wenn du Glück hattest, hast du halt fähige Leute am Telefon, mit denen du dann halt dich da durch die Dateien geangelt hast, ne, um halt zu gucken, wo ist der Fehler. Und das fand ich eigentlich auch immer interessant letztlich, ne? Also es sind so Erfahrungen, die man macht, die man eigentlich dann gar nicht missen möchte, ne? Also zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht auf der Maschine rumfummeln, ist halt auch lehrreich, ne?
Ja. Auf der einen Seite ist natürlich das, was man ja mit dieser DevOps-Bewegung ja, also einer der Aspekte, die man ja damit ja genau versucht zu verhindern, ne, dass du so zwei eigentlich unabhängige Gruppen irgendwie hast, ne, die dann sagen, also bei uns ist alles cool, das muss bei dir liegen, und die anderen sagen halt genau das andere, ne, wenn du halt beide Seiten halt viel besser kennst und da vielleicht sogar mal Betrieb machst, mal Entwicklung, dann
halt auch einfach nur Ahnung vom anderen haben, ne,
also das reicht ja häufig schon,
ne,
also
ja, und dann zusätzlich Infrastructure as Code, ne. Also, dass man halt nicht ein Word-Dokument drüber schickt, sondern ausführbaren Code und das ganze Zeug auch wie cool behandelt. Ich gehe mal Bier holen.
Ja, das Doppelbock. Genau.
Sehr gut. Okay, wir haben ja noch eins, richtig.
Ja, die anderen beiden sind auch, glaube ich, jetzt schon leer.
Aber es ist echt lecker. Also.
Ja, der Bierhändler meines Vertrauens hat die irgendwann. Die sind sehr schön, sieht man jetzt nicht. Das sind so schöne alte Flaschen mit so einem Bügel, aber halt 0,5er Flaschen mit Bügel. Die sind in so einem 12er Holzkasten. Das war sehr schön.
Nicht schlecht.
War schlecht zu stapeln.
Ja, wir hatten ja irgendwann, überhaupt noch letztes Jahr war, diesen fränkischen Biermischkasten, den man irgendwo mal im Internet klicken konnte, mit halt so ein, das war halt so ein normaler Plastikkasten halt, aber mit, keine Ahnung, wie viele Flaschen sind da drin? Ich kaufe so selten Bier, halt diese 0,5er.
Ne, ich habe so ein Sixpack letztens gesehen, aber waren nur so Weihnachtsbiersorten, hatte ich keinen Bock
drauf. Nee, das war, da waren auch ein paar fiese Sachen dabei, aber waren auch ein paar cool. Mhm. Halt jede Flasche halt, also das waren halt 12. Nee, wie viel waren in diesem fränkischen Biermischkasten drin? Ja, der Dick muss noch die Kopfhörer heute aufsetzen.
So, da bin ich wieder. Das war halt ein normaler Kastenbier. Wie viel ist im Kastenbier? 20 Flaschen.
20 wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, fränkisches Bier.
Ja.
Ach, wie hieß der denn dann? Was war das für eine Webseite?
Ich weiß nicht mehr, müssen wir mal nachgucken.
Not Safe for Work.
Ja, irgendwo bei Not Safe for Work wurde das mal genannt. Und das war auch gar nicht so teuer.
Ja, es war super.
Also vor allem, das wurde halt verschickt als Kasten und so eine Pressspanplatte oben drauf, damit die Flaschen nicht rausfallen. Hier so Kabelbinder an die Seiten dran. Versandetikett drauf und ab in die Post, ne? Naja.
Ui.
Oh, nicht auf den neuen Teppich, Dirk.
Nichts passiert.
Der muss ja irgendwann entweiht werden.
Gut. Kurzer Ausflug in
dieses, was man sich halt immer über Java erzählt, das ist halt natürlich in großen Teilen wahr. Ne? Aber du kannst halt auch mittlerweile halt Sachen machen. Das war eigentlich ganz witzig, da habe ich ein Beispiel rausgesucht. Einfach auch, um nochmal auf dem Laufenden zu bleiben, bei dem, was halt in Spring 4 abgeht. Und da ging es um so ein letztlich einen Cron-Job. Also irgendwas, was du halt in einem gewissen Zeitzyklus wiederholen willst. Und um eine simple Java-Klasse, die halt so in diesem Spring-Container liegt, um die halt damit, ich habe noch, danke, um die halt in die Lage zu versetzen, irgendwie regelmäßig da halt sowas auszuführen, du brauchst halt zwei Annotations, ne? Eine für die Klasse, eine für die Methode, die halt ausgeführt wird. Ja. Und dann kannst du da sagen, okay, jede Minute, jede Sekunde, was auch immer, ja. Und das macht dann, alles andere erledigt der Container für dich. Genauso kannst du halt was transaktionssicher machen, ne? Genauso kannst du Batch-Vorgänge damit konfigurieren, ne? Also diese Annotations gehören zu diesem Programmiermodell mittlerweile. Und das ist eigentlich ganz cool, ja, wenn du Validations, ja. Erstmal beim Refresh sagst du, okay, das, was hier reingeht, soll bitte add valid sein, ne? Also soll bitte gecheckt werden. Dann brauchst du halt natürlich noch irgendwie Annotations, die es halt sicherstellen. Dann kannst du sagen, add size gleich min oder min gleich 5 und max gleich irgendwas, ne? Und so kannst du das halt alles komplett mit Annotations halt regeln. Das ist halt im Code. Das ist eigentlich ein sehr schönes Programmiermodell. Also es gefällt mir immer wieder. Und da setzen die halt total drauf. Und da bist du dann halt heutzutage in der Lage, eigentlich so mehr oder minder ohne XML deine komplette Anwendung zu konfigurieren. Und das ist ganz schön.
Cool. Ja, und nur weil das, was da gemeckert wird, wahr ist, heißt das ja nicht, dass es automatisch schlecht ist. Und dass man nicht auch ganz viel davon lernen kann, wie es da läuft.
Ja.
Und gleichzeitig, es ist halt, ne, wie wir eben schon gesagt haben, es ist halt einfach die Realität. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ach ja, das ist alles doof. Das ist ja auch so ein bisschen den Umständen geschuldet, wie es laufen muss. Ne? Also, ja, kannst du halt nicht einfach Node.js bauen.
Ja. Nee, also was ich halt immer sehr schön finde, ist dieser Active Record Vergleich. Ja? Also ja. Als ich dann halt so nach langer Zeit wieder meine ersten Rails oder Ruby on Rails G-Versuche gemacht habe, bin ich halt sofort erstmal über ein paar Sachen gestolpert. Erstmal so, dass du halt einfach statische Zugriffe machst, ne? Das ist halt so in Java so ein Anti-Pattern, weil du halt über die Dependency Injection die eigentlich Sachen reingeben lässt, ne?
Mhm.
Und du willst ja eigentlich nicht die Implementierung selber sofort benutzen, sondern halt das Interface, wofür es steht, ne?
Ja.
Und in dem Moment, wo du halt hier, ne, die Duck statisch instanzierst, dann hast du auch kein Duck-Typing mehr, dann hast du halt eine Duck, ne? Also es ist dann halt wurscht, ob das jetzt quakt oder nicht quakt. Also du benutzt es halt so, wie es ist, ne? Und das ist eigentlich unschön, ne? Und darüber bin ich natürlich sofort gestolpert. Das andere war dann halt, und das war lustigerweise was, wo ihr ja, glaube ich, in den ersten Folgen eine Folge hattet, Chubby Models on a Diet oder sowas.
Ja, ne? Genau.
Wo es dann auch ging, ja hier, wir können Sachen in Concerns auslagern, ne? Ja, ist ja immer noch blöd, ja. Also
ja, richtig.
Das ist ja jetzt nicht immer eine Lösung des Problems, ja. Also das ist ja für mich, ja, es ist halt völlig unverständlich, wie du halt MVC, so wie es halt in Rails umgesetzt ist, wie du das Model, was halt ein Active Record ist, was also weiß, wie es sich in die Datenbank speichert, genauso im View anzeigst, ja. Das ist halt, wollte mir ganz lange nicht in den Kopf gehen, ja. Das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen.
Ja, ja.
Gibt's da keine Gesetze, keine Standards.
Wo ist der Standard?
Nein, also du kannst natürlich dir selbstverständlich mit Java auch hervorragend architektonisch ins Knie schießen, ne, mit solchen Dingen. Das kannst du ja auch bauen. Ja,
ja, ja, das geht ja immer.
Es wird nur weniger getan. Ja. Und das muss man vielleicht auch sagen, und das ist ja auch das, wo natürlich Rails sehr erfolgreich ist. Die haben halt einfach gesagt, hey, für 80% unserer Projekte brauchen wir das halt nicht, dass es da halt ein DAO gibt, sondern da reicht es, wenn das Model, was halt vorne im View angezeigt wird, sich hinten selber persistieren kann. Ja,
ja, wobei, das würde ich so nicht stehen lassen, weil, ja, ne, also letzte Corona B war halt ein Thema Refactoring. Und im Grunde haben alle im Kanon danach ja gesungen, ja, irgendwie alles doof, wie kriegen wir denn unser Rails wieder hübsch? Das brauchst du halt, ich glaube schon, dass 80% der Leute das brauchen, oder nee, vielleicht nicht 80%, vielleicht brauchen es 10 oder 20% der Leute nicht. Aber du startest halt super schnell damit. Du bist halt super schnell, genau, auf dem, genau, Stand, wo du irgendwas zeigen kannst und was fertig hast. Und das Problem ist, dass die Leute dann einfach weitermachen.
Genau.
Und es fällt dir halt viel früher auf die Füße, als du es dir eingestehen magst. Und deswegen wird es halt dadurch immer noch schmerzhafter. Weil also selbst relativ kleine Rails-Anwendungen und eine kleine Rails-Anwendung ist halt klein, weil es alles sehr expressiv ist. Ne? Es ist halt so codezahlentechnisch sowieso nicht so richtig viel. Soll ich dich mal auf hier, willst du mal, okay.
Passt.
Genau, es ist halt von den Codezahlen her alles relativ überschaubar, aber trotzdem ja schon relativ viel Kram drin. Und Genau, dadurch wird das relativ weit rausgezögert. Und ja, ich höre immer wieder von Leuten, dass das dann alles auf die Füße fällt mit diesem Active Record, dass das alles da drin ist. Und genau, gerade dieses mit den Concerns ist halt Augenwischerei, ne? Ja. Das ist halt.
Ja, ist halt,
man verschiebst es halt.
Man macht es halt, schreibt es halt an eine andere Stelle, ne? Aber es ist
strukturell
ist das halt.
Ja. Das, die Dateien vielleicht besser strukturiert. Ja. Aber im Zweifelsfall sorgst du nur dafür, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie nachgucken müssen.
Also genau, also vor allem, wenn es halt wirklich dann nur wieder an einer Stelle benutzt. Also es mag halt schon ein paar Ecken geben, wo das halt vielleicht ganz okay ist, aber wenn es in der Regel dafür benutzt wird, um die Zeilenlänge des Models zu kürzen.
Genau, ist es halt irgendwie Quatsch.
Ist das halt Quatsch.
Und an der Stelle nochmal, ne? Include ist eine Vererbung.
Ja.
Also es ist nichts anderes als Vererben. Aber genau, also es ist, glaube ich, um das da wieder zurückzukommen, ist, glaube ich, nicht, dass es für 80% der Leute passt. Es passt, glaube ich, für viel weniger. Man gesteht es sich nur sehr spät ein, dass es nicht mehr passt. Und man startet halt super schnell damit. Ich meine, ich hatte das auch schon hier mit einem Kollegen diskutiert, ne? Und ja, wir haben das dann auch mal versucht, von Anfang an anders aufzuziehen, und es ist halt einfach mal so langsam, also das heißt so langsam, ne? Im Vergleich zum normalen Rails-Vorgehen verliert man auf einmal so viel Geschwindigkeit und fragt sich, ach, wofür jetzt alles, nur damit es dann nachher besser ist, brauche ich das wirklich? Ist halt schwierig irgendwie.
Ja, aber also die Schwierigkeit besteht aber zu einem Teil ja auch daraus, darin, dass es halt über den Standardweg halt nicht so wirklich etablierte Best Practices gibt, ne? Also wie du das dann halt aufziehst.
Ja,
es
genau.
gibt halt so ein paar Ideen, so theoretische, die dann halt, wo dann schon die Schnittmenge noch relativ groß ist, aber wenn es dann halt darum geht, wie implementiert man das denn, dann divergiert das halt extrem, und dann, also du musst halt auch da sehr viel Energie immer noch reinstecken heutzutage, um überhaupt erstmal so ein Implementierungskonzept sich zu überlegen, wie man das denn macht. Und dann weißt du immer noch nicht, ob das Konzept wirklich funktioniert, wenn du dann halt erstmal ein paar Monate weiter bist mit
deinem. Also auf der View-Ebene setzt sich das ja, kommen da so ein paar Sachen, was du eben meinst, Active Record nicht einfach anzeigen, sondern mit Presentern arbeiten. Aber im Persistenzbereich gibt's de facto nur Active Record. Mhm. Ob man jetzt Active Record für
also sowohl das
SQL
das Pattern nimmt, als auch die Implementierung.
Genau, das Pattern und die Implementierung ist halt. Und jetzt an einem Projekt intensiver mit MongoDB und
wie heißt das aus?
Mongoid.
Nee,
das habe ich nicht so ausgesprochen.
Nee, Mongoid.
Mongoid.
Oder genau.
So. Ganz und das ist halt 1:1 Mongoid mit Moped. ist der Treiber. Genau, also auf jeden Fall ist das halt 1:1 Active Record Library umgesetzt, natürlich dann auch wieder Active Record Pattern. Was natürlich dann zur Folge hat, warum wir es auch für ein anderes Projekt in Betracht gezogen haben, ist, ne, du tauschst das halt aus und alles läuft.
Genau,
ne? Die Methoden Helper, heißen alle so,
alles funktioniert. Alle, Testing ist genau gleich.
So, und das alles über diesem Active Record, also über dieser Persistenzschicht in Rails, ist halt so stark darauf fixiert, dass wenn du das austauschst, hast du auf einmal so viel Schmerzen. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn du eine Webseite mit, also mit HTML-Output. Also so eine API
geht noch.
Ist das weniger Schmerzen, aber gerade wenn es HTML-Output sein soll, ist das ja unendlich viel Schmerzen.
Und ich finde, also das hast du ja auch schon angedeutet, ich finde es halt trotzdem vollkommen legitim, mit dem Default zu starten, weil das halt häufig, also es gibt halt immer wieder, ne, irgendwelche Startups, die wollen halt irgendwie, ne, möglichst schnell irgendwie was haben, was man irgendwie, ne, irgendwie den ersten Leuten irgendwie präsentieren kann oder für Investoren oder was auch immer die eigentliche Motivation ist, ne? Und du bist halt einfach sackenschnell mit dem
Default, ne? Du musst halt
bist halt ganz schnell auf einem Punkt, wo du schon echt sagen kannst, cool, ne? Und dann muss man natürlich mal nur richtig verklickern, dass man halt dann den richtigen Punkt mitbekommen muss, ab dem man dann halt da ein bisschen die Bremse anziehen muss, um ja, ne, um halt dann
nochmal. Man kann es ja auch ein bisschen vorbereiten,
darüber nachzudenken.
Da gibt es ja auch Ansätze, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, ne, dass man so einen Controller irgendwie da so eine Service-Schicht in Anführungszeichen einführt, dass man die Active Record-Methoden an sich nicht direkt aufruft und so. Das kann man ja alles vorbereiten, und das kostet auch kaum Geschwindigkeit, würde ich mal behaupten. Nur ein bisschen Disziplin, und dann geht das.
Erfahrung musst du halt
fahren. Ja, genau, Erfahrung haben.
Weil halt eben so diese wirklichen Best Practices einfach noch so ein bisschen fehlen. Ne? Es gibt halt so verschiedene Richtungen, und
Ja, die meisten sind dann wahrscheinlich auch einfach vollkommen zufrieden damit.
Ja, genau. Also genau, man sieht halt den Speed und auch läuft er und jetzt machen wir einfach so weiter. Und dann
ist halt auch extrem verlockend, ne?
Also ja, natürlich, natürlich.
Halt ja, und ich glaube trotzdem, dass es für die meisten Use Cases ziemlich lange greift und dann wird halt ein bisschen drumherum gebaut und sicherlich wird die ganze Sache nicht schöner, aber irgendwie kriegen sie dann doch ihren Task erledigt. Ne?
Ja, ja, aber irgendwann fällt es einem dann halt irgendwie auf.
Aber die das ist ja auch, also das ist ja auch wirklich auch absolute Stärke von dem System. Ne? Also ich bewundere ja immer wieder, jetzt kann man es ja vielleicht sagen, wir sind jetzt mit einer Implementierung, die eigentlich in Java gestartet ist, mit JEE, sind wir halt mittlerweile auf JRuby on Rails.
Ja.
Jetzt ist es raus.
Immerhin die JVM noch unten drunter.
Ja, das war, ja, kann ich ein paar Sachen zu erzählen gleich. Also im Endeffekt, du hast einen wahnsinnigen Speed und das Zeug ist halt einfach wahnsinnig integriert. Mhm. Und das passt einfach von vorne bis hinten gut zusammen. Und das ist es, was ich absolut in der Java-Welt total vermisst habe. Ja? Du findest in Java für jeden Pups ein großes Framework, was es kann. Und du findest dann immer ganz tolle Sachen, die dann irgendwie damit möglich sind. Bis ins Letzte. Aber integrier mal ein paar Dinge zusammen. Ja. Da hast du so oft Schmerzen bei. Und es wird dann einfach total viel. Ja. Baust du hierfür vielleicht noch irgendwie so eine Abstraktionsschicht und dann hier noch und da noch. Und auf einmal hast du dann 20 Klassen gebaut und weißt im Endeffekt nicht wofür. Mhm. Ja, und hast vielleicht noch nicht mal irgendwie ansatzweise den Use Case dahinter erfüllt oder erledigt. Und ja, das bewundere ich immer noch an Rails und finde ich auch total gut. Und dass das natürlich mit diesen Models halt so ein bisschen seltsam ist, ja, muss man sich vielleicht auch mal dran gewöhnen, ja, dass ich halt diesen statischen Zugriff vielleicht auch einfach mal mache, ja. Ich meine, ich habe mich halt auch schon häufiger gefragt, okay, warum schreibe ich denn halt Interfaces in Java, ja, damit ich die Implementierung austauschen kann, ja, aber das kommt halt auch nicht so häufig vor, ne. Also bei vielen Sachen ist es auch schlicht und einfach in Ordnung, also aus einem ganz pragmatischen Sinn heraus erstmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz lange mit der Implementierung und wenn, dann kann ich immer noch ein Interface davor setzen, ja. Das tut mir halt meistens halt nicht weh. Ja? Und das finde ich dann halt auch in Rails vollkommen in Ordnung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz lange mit diesem Model halt mit, was dann halt einfach ins Frontend geklatscht wird. Ne?
Haben wir aber in Software-Technik so gelernt, ne? So mit erstmal Implementierung machen und dann mal gucken, was da so,
ja.
Was man da so an Interfaces und Abstrakten Hierarchien da noch.
Welche Vorgehensmodelle hatten wir denn da in Software-Technik auch?
Ach.
Ja, auch eins, was mit V anfing zum Beispiel.
Ja, ne? UXT. Also,
im Endeffekt hast du dir ja genau die Sachen beigebracht bekommen, die wir dann ganz schnell im Job spätestens liegen lassen haben. Ne?
Ja.
Und schon während des Studiums kam ja dann dieses komische Agile-Zeug.
Ja, zum Glück waren wir ja auch in der Medieninformatik nicht so.
Wir hatten zwei
Semester. Straf will ich jetzt nicht sagen, aber also da gibt es ja andere, die haben ja das ein bisschen länger durchgezogen.
Ja, ja.
Oder das durchziehen müssen.
Genau, aber jetzt nochmal zurück. Ihr habt also jetzt JRuby on Rails und einer der Gründe, warum das ja auch war, ist, du hattest es eben schon angesprochen, AngularJS im Frontend und im Backend habt ihr nicht Oracle, sondern?
Elasticsearch.
Genau, also sowieso zwei sehr dynamische, also ne, zum einen AngularJS, also irgendwie, hattest du das mal gesagt, ne, im Grunde AngularJS völlig dynamisch, Elasticsearch ist völlig dynamisch und zwischendurch machst du eine statische Sprache.
Genau, habt ihr hier keinen passenden Treiber für dieses Java Persistence, wie hieß das
JPA.
JPA gefunden, also dann gesagt, dann scheiß drauf und machen wir das in Ruby.
Ja, ja so ungefähr. da kamen ein paar Entscheidungen nacheinander. Zum einen halt
Elasticsearch ist ja in Java geschrieben, also von daher
korrekt.
Ist halt ja noch alles cool.
Genau.
Safe.
Und ein innovatives Produkt dazu, ne? Also, eigentlich eine komische Kombi. Na gut. Also wir haben an ein paar Stellen gemerkt, okay, wir bauen in SQL Dinge, die mit NoSQL wesentlich besser zu lösen sind. Mhm. Beziehungsweise in der Planungsphase, wir wollen Dinge bauen und so weiter. Dann hatten wir aber schon einen Firmen, wie soll ich sagen, Fundus an Frameworks und vorbereiteten Dingen, die man dann gerne anwendet, was Java EE war. Das haben wir dann auch getan. Haben angefangen zu bauen und haben halt Elasticsearch verwendet. Und
in Java noch.
In Java noch, genau. Mhm. Vorher hatten wir schon Vardin als Framework, was auf dem GWT, Google Web Toolkit, aufsetzt, ausgetauscht gegen halt eine CSS, HTML, JavaScript. Ja.
Was habt ihr da?
Ja, ganz kurz nochmal, was heißt GWT, was zeichnet das aus? Ach so.
Du kannst
GWT war das Google Web Toolkit,
genau. Dein komplettes Frontend in Java bauen.
So mit Eclipse und Interface.
Das glaube ich auch, habe ich nie benutzt. Aber du kannst ja vor allem sagen, ich setze hier die, keine Ahnung, die Klasse Table ein, hat dann am Ende eine Tabelle da stehen. Und wenn du X-Pixel haben willst, dann machst du
Int. Das heißt, ich muss kein HTML und CSS schreiben und genau. Ich muss nur Code schreiben?
Ja.
Geil. Dann erzählen die Leute immer, Hamel wäre toll, weißt du? Da schreiben wir einfach Java-Code und kriegt einen Freund.
Ja, das klingt cool.
Ja, das ist grundsätzlich erstmal eine krasse Idee.
Auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall, also wenn man sich mal anschaut, was am Ende bei Vardin oder so da rauspurzelt, das ist schon beeindruckend. Also die Idee ist erstmal vollkommen abstrus, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich baue jetzt hier irgendwie so Java-Klassen, die dann am Ende HTML, CSS, JavaScript rausspucken und mit einem Java-Backend dann irgendwie kommunizieren. Aber also irgendwie, es funktioniert. Also es war halt nur so, dass wir halt dann noch auf spezielle andere Frameworks aufgesetzt haben, die sich als überhaupt nicht, wie soll ich sagen, wartbar herausgestellt haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das gerne rausschmeißen. Dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen da schon ziemlich viel rausschmeißen. Ja, es war, also ich kam in die Firma und musste erstmal, wie heißt das? Habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich, brauchen wir das wirklich? Und dann habe ich gemerkt, okay, wir brauchen das, weil sich das so um diese komplette Applikation geschwungen hatte, alles an sich gerissen, sodass es nur noch schwer herauszuoperieren war. Und ich meine, ich mag das eigentlich selber nicht, wenn irgendwie ein Neuer kommt und sagt, ja, wir müssen es alles neu bauen. Aber wir mussten es neu bauen. letztlich haben wir dann halt erstmal gesagt, okay, wir haben halt eine REST-Schnittstelle, die halt sowieso stabil ist, weil verschiedene Clients die benutzen. Und warum setzen wir dann halt nicht einfach ein Frontend drauf, mit AngularJS in dem Fall, wo wir halt mehr Kontrolle drüber haben und wo wir halt auch vor allem unsere Ideen, die wir haben, besser umsetzen können.
Zu welchem Zeitpunkt bist du da rein?
Ich bin vor weniger als einem Jahr da rein und da war komplett Java IE, Vardin und...
Den Zustand hast du dann angetroffen, als du angefangen hast?
Ja, genau. Okay. Ich habe halt diese Veränderungen hin zu HTML, CSS, JavaScript angestoßen, definitiv. Auch als Single-Page-App. Damit fahren wir auch glücklicherweise ganz gut, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da. Mittlerweile war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, wie ist es denn mit der Datenbank? Ja, dann haben wir halt auch mal gesagt, okay, wir brauchen halt total dynamische Sachen hier, wir wissen nicht, was der User da eingibt und wollen das halt auch flexibel halten und wie setzt man das jetzt um und standen halt vor verschiedenen Problemen. Letztlich habe ich dann irgendwann mal mit ein paar Kollegen diskutiert, hier NoSQL, was kann man machen? Und meine Idee war dann auch sowas wie Couch oder Mongo, ich hatte nicht wirklich Ahnung. Und letztlich war es dann sogar mein Chef, der auf Elasticsearch gekommen ist, weil er gesagt hat, hey, das hat alles, was wir brauchen. Wir müssen hier für dieses Projekt die allerbeste Suche haben, müssen alles da ganz toll können und dies und das, pipapo. Ja, und dann sind wir bei Elasticsearch gelandet. Und dann hast du echt irgendwann gemerkt, okay, in JavaScript baust du dir die JSON-Objekte zusammen, ratzfatz, schiebst sie rüber. Die müssen im Endeffekt nur in Elasticsearch genauso abgespeichert werden, aber zwischendurch musst du die irgendwie ganz schlimm verarbeiten. Und dann haben wir, oder hat ein Kollege so an so einem verlängerten Wochenende mit, glaube ich, ein paar Bieren abends, ich sag's mal, einen Kern der Applikation in Ruby on Rails nachgebaut, so dass es halt Anfang oder montags dann halt schon mein Chef überzeugt hat, Moment, warum habt ihr für den Rest so lange gebraucht und warum...
Monate!
Das waren so... eher
Personenmonate.
So, eher so ein oder zwei Monate oder sowas, die wir da mit ein, zwei Personen gearbeitet haben. Warum können wir das jetzt, warum kann er das so schnell jetzt nachbauen?
Was ist da los?
Letztlich war es dann doch irgendwie, wie wir dann später immer so festgestellt haben, wesentlich weniger, was da wirklich umgesetzt war. Aber klar, eine REST-Schnittstelle, die einfach nur was ein JSON-Objekt annimmt, wenn überhaupt eine minimale Verarbeitung macht und das dann direkt wieder rausgibt, das ist natürlich schnell zu machen. Ja.
Ja, vor allem, wenn du die andere App schon hattest, ne, und einfach weißt, was du jetzt nachbauen musst.
Genau,
ne?
Du wusstest
es natürlich halt, geil, das dann zu präsentieren.
Also wahrscheinlich, das in Java auch nochmal neu zu bauen, wäre wahrscheinlich auch besser geworden als das
Selbstverständlich,
Ergebnis.
Selbstverständlich. Aber vor allem waren wir halt zu dem Punkt halt noch überhaupt nicht weit mit vielen Dingen. Ne? Ja, und so kam es dann im Endeffekt, dass unser Chef gesagt hat, okay, wir haben im Endeffekt diese Applikation gestartet vor über einem Jahr. Also die lag aber auch mindestens mal drei Viertel des Jahres komplett brach, so dass da wirklich keine Zeile Code geschrieben wurde, weil wir halt auf anderen Projekten eingesetzt waren. Aber die wurde gestartet mit GWT. Dann wurde sie irgendwann auf dieses Wadin-Zeug umgebaut. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen da jetzt eine Applikation, die aber halt auch dieses Frontend einsetzt, was wir halt da entwickelt haben in AngularJS und so weiter, Bootstrap, HTML, CSS. Da haben wir im Endeffekt schon ja eigentlich den zweiten richtigen Versuch reingesetzt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt ist Backend halt auch.
Also, scheiß drauf.
Mehr oder minder halt zum dritten Mal neu geschrieben.
Ja.
Das war natürlich nie wirklich live und wir sind jetzt halt mittlerweile auf dem Punkt, wo wir halt auch live gegangen sind und das ist auch alles sehr schön, aber halt ja, Bleeding Edge dann. Also mit JRuby und das ist genau der Punkt, wo ich eben einhaken wollte. Ja, weiter JVM. Also zum einen JRuby, weil es erstmal eine gute Performance verspricht, ohne dass du jetzt halt irgendwelche, wie soll ich sagen, Fallbacks erstmal hast. Und wir haben natürlich auch ein gewisses Java-Wissen. Wenn du eine JRuby-Applikation einfach so an sich in einen beliebigen Java-Server schmeißen willst, dann kannst du das machen. Du musst halt in War packen und wenn du halt nur Ruby kennst oder nur irgendwas anderes, dann weißt du erstmal, War, was soll das? Ne? Warum muss das alles da rein? Wie ist die Struktur? Was soll das? Aber dieses Wissen haben wir. Mhm. Ja? Und das war im Endeffekt sehr einfach, das umzusetzen. Und so haben wir dann die bestehenden Server genommen. Wir konnten sogar größtenteils unsere bestehenden Jenkins-Jobs weiterverwenden, weil wir halt bisher halt auf verschiedene Server einfach deployen, indem wir einen SSH-Tunnel auf den Port des Servers aufmachen. Die haben dann so einen JMX-Port, wo du halt hin deployen kannst. Ja, und dann schiebst du einfach das War, ist ja nur ein Fall. Ja? Mhm. Ist ja nicht irgendwie in verschiedenen Files aufgeteilt, sondern ein einziges Fall schiebst du dann durch den Tunnel da rein und es ist deployed, fertig.
Ja, cool, Ende,
ja. Ja, und das ist halt eigentlich für Leute, die aus der Java-Welt kommen und dann irgendwie mal eine Woche lang was ausprobieren wollen, gar nicht so schlecht, dass man das halt so lösen kann. Und ja, jetzt wagen wir uns natürlich auch an andere Dinge dran.
Weil hier die War-Files bauen ist ja auch ziemlich einfach, oder?
Ja, klar, also, ist eigentlich nur ein Zip.
Und das mit dem Warbler dann, oder was?
Ja, Warbler.
Also, ja, und es ist vor allen Dingen, ne, also ihr habt das Frontend ausgetauscht, irgendwie Elasticsearch als Datenbank ist ja irgendwie ja, irrelevant, es wird hier nicht angemessen, aber ist eigentlich in dieser ganzen Betrachtung ja irrelevant jetzt an der Stelle. Und dann dieses Backend auf Ruby umstellen von Java ist auf jeden Fall weniger schmerzvoll als den Betrieb von irgendwie Java-Application-Servern auf Linux-Boxen mit irgendwie so...
Wenn du die Erfahrung vor allem hast.
Genau. Ne?
Also warum sollte man auf die Erfahrung verzichten? Irgendwie JVM-Tuning.
Also da holst du dir halt nochmal ganz viel neue Baustellen rein, die du nicht so schnell gehandelt bekommst, wie ich stelle jetzt auf eine neue Sprache um.
Ja, also wenn wir jetzt weiß ich nicht, hier so einen typischen Ruby-Server da hätten laufen lassen, da schiebst du ja im Endeffekt die ganzen Files rüber und so weiter. Das wäre halt für uns auch ein komplett neues Deployment gewesen.
Ja, genau.
Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen es halt in Kauf, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr coden müssen, um halt da ein War rausputzen zu haben. Aber wie viel ist das? Das ist unbedeutend. Und haben am Ende halt so eine Umgebung stehen, die ja für uns halt bekannt ist. Wir haben auch noch Maven da drin. Ja, also
oh Gott.
Ja.
XML.
XML. Ja, aber es dient halt einfach als Mittel zum Zweck, weil da halt dieses wunderschöne Plugin fürs JBoss-Deployment halt drin ist. Ne?
Ja.
Super easy. Ja? Und damit deployen wir halt auf die Dev-Maschinen, auf die QA-Maschinen, auf die Produktionsmaschinen.
Überall hin.
Entwicklungsumgebung?
Ja.
Vorher, nachher?
Ich habe jahrelang Eclipse benutzt, habe ich weiß nicht seit wann, also im Laufe von 2013 bin ich mal auf IntelliJ gegangen, war damit sehr zufrieden, dann kam auf einmal dieses Ruby-Ding, dann habe ich mal RubyMine ausprobiert.
Und, also auch IntelliJ weiterhin.
Genau. Und
das basiert auf, ja, genau, ne?
Ja, das ist ja,
genau. IntelliJ. Du kannst auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich das bei mir auch richtig konfiguriert habe, einfach IntelliJ nehmen, so ein Ruby-Plugin, dann hast du praktisch das gleiche in grün. Und Sublime habe ich eine Weile gemacht. Jetzt war ich aber bei RubyMine auf so einer Ausprobier-EAP-Lizenz. Early Access Program. Das lief dann irgendwie, ich kam so nach Weihnachten, nach Neujahr kam ich dann ins Büro und scheiße, das Lizenz ausgelaufen. Und habe ich dann irgendwie ein paar Tage lang Sublime gemacht, ein bisschen geweint und ich mal Vim mehr geweint.
Ja, ich meine, von so einer Java-IDE kommend ist das schon hart.
Ja, aber letztlich, also ja, so viele benutze ich da gar nicht. Also, oder ja,
fast. Also schon, jetzt so mit, ist unabhängig vom Editor, wäre noch interessant, so überhaupt, wie sich der Entwicklungs. Also, und AngularJS, habt ihr dann, hast du auch einen, oder hast du gar nicht so viel an
diesem AngularJS? Ja, das mache ich auch in Ruby mein, und da ist die JavaScript-Unterstützung ist einfach da, das ist ganz nett. Es gibt ja noch ein weiteres Produkt da von JetBrains, WebStorm, die haben jetzt wohl eine noch bessere, buntere AngularJS-Integration. Vielleicht muss ich mir mal das WebStorm-Plugin IntelliJ installieren.
Okay. Ja, aber so allgemein der Entwicklungsprozess, hat sich jetzt so irgendwie verändert, großartig?
Ja, das, was in Java wirklich ätzend ist und nur durch weitere Produkte, die du wirklich kaufen musst, umgehbar ist, ist halt dieses ständige Deployment. Wenn du was auf dem Server ausprobieren willst, musst du es deployen.
Mhm.
Das heißt, du musst es kompilieren, deployen und dann kannst du erst Knöpfchen drücken, ne?
Mhm.
Tab wechseln und Steuerung R. Und das ist natürlich jetzt super, ne? Browser in dem einen Fenster, IntelliJ im anderen, ja. Und sobald ich die Datei speichere.
Also lokal.
Genau. Ja. Einfach die lokale Entwicklung, das ist halt schneller geworden. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also
macht ihr dann lokal auch in einem Application-Server oder das ja einfach irgendwie.
Nee, das lasse ich hier Puma.
Genau. Puma, ja.
Puma,
okay,
genau. Ein Grunt-Server für die.
Aber auch JRuby.
Ja.
Ja. Mhm. Habt ihr dann auch Java-Dependencies noch da drin? Also, dass ihr irgendwie Sachen. Aus Java euch rüberholen?
Nein, also wir.
Was ja auch einer der Selling Points ist,
ja,
ne?
Manchmal. Doch, das haben wir, ja. Haben wir. Datenbank. Datenbanktreiber.
Ja, wobei Datenbanktreiber, da bekommst du ja nicht wirklich viel von mit, aber.
Nee, Quatsch, der liegt schon auf dem JBoss.
Aber ja. Datenbanktreiber ist ja auch HTTP. Also, ist ja
ist ein Jar und wir benutzen auch so eine Data Source dann halt und deswegen ist der Datenbanktreiber auch auf JBoss-Seite und nicht mehr in der Applikation. Ja, also das wird dann halt, das haben wir halt in den,
in
den Application Server hinzugefügt, damit der das zur Verfügung stellen kann.
Ja.
Ich will hier gerade.
Aber das ist die immer alle haben, ne? Die Datenbank. Also alle haben immer spezielle JDBC-Anbindungen. Also bei MySQL auch.
Ja, das meine ich ja. Das ist JDBC, ich dachte eher jetzt an Code oder Business-Logik, die ihr entwickelt habt, die irgendwie besonders cool in Java schnell und bunt und...
Nee,
dann halt
bisher aus, nicht. Also wir arbeiten weiter an den ganzen Integrationen von RFID und sowas. Da kann es sein, dass wir mal bestehende Module in der Firma halt vielleicht einfach weiterverwenden. Aber bisher machen wir das einfach alles neu.
Ich hatte vorhin vor allem wegen der IDE gefragt, weil Matthias hier von Maven und so sprach.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht genau, wie gut die Maven-Integration in Vim ist oder so. Aber wenn man halt so eine IDE hat und halt ne, von der Java-Entwicklung irgendwie gewohnt ist, halt irgendwie schön mit Plugins und Knöpfchen da Dinge zu tun, ne, dann diese Umstellung auf, jetzt kommt auf einmal Ruby und...
Also,
wobei du ja auch, glaube ich, ein schlechtes Beispiel bist. Ne? Also, du warst ja nie einer, der nur in seiner Clicky-Bunti-Welt da gelebt hat.
Nee, ganz im Gegenteil. Also in Eclipse habe ich zum Beispiel Maven ausschließlich über Kommandozeile benutzt. Und in IntelliJ ist die Integration meiner Meinung nach besser, habe ich aber trotzdem nicht benutzt, weil ich so gewohnt war und weil es halt für mich funktioniert hat. Und Server starten, stoppen, nehmen die auch viele Entwicklungsumgebungen ab. Habe ich auch immer in einer Kommandozeile gemacht. Logfiles lesen immer in der Kommandozeile. Das hat mich total genervt.
Also eigentlich nur ein Editor.
Ich habe es so an vielen Stellen als Editor missbraucht. Und deswegen dachte ich auch, ich könnte jetzt mit Sublime einfach weitermachen. Aber da fand ich dann irgendwie doch ein paar Shortcuts bei RubyMine wesentlich geiler. Ist momentan eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass ich mich halt diesen Lernaufwand jetzt irgendwie in Vim zu stecken zum Beispiel, ja. Da scheue ich mich halt einfach ein bisschen vor, weil ich da jetzt einfach gerade mal faul bin und weil ich auch an vielen Stellen, weil ich einfach neu in der Ruby-Welt bin, mit Ruby zu kämpfen habe, ja. Und mich da einfach einlerne, ja. Und
RubyMine, aber ich habe von vielen jetzt gehört, dass RubyMine, also gerade mit dem 5.0 Release ist der aktuelle, oder?
Mhm.
Die 6er? Wir haben mal noch so ein Jahres, ne?
Ja, ja.
Also ich glaube, spätestens mit dem 5.0er ist RubyMine wirklich sehr gut geworden. Und ist ja jetzt keine Notwendigkeit, auf Vim umzusteigen.
Nee.
Nö, erstmal nicht.
Ja, außer auch vielleicht, nicht. Das heißt erstmal nicht.
Ja. Keine Ahnung.
Also welchen Vorteil würde... Ach, Kosten.
Ja.
Was kostet RubyMine?
150?
RubyMine ist sogar relativ günstig. Also IntelliJ ist bei einer Firmenlizenz schon bei fast 500 pro Jahr. Obwohl, ich glaube, die Upgrade-Lizenzen sind günstiger. Ja. Und da es halt bisher Eclipse gibt, muss er wieder zum Chef rennen. Und wir haben jetzt letztens schon eine IntelliJ-Demo gehabt und ich glaube, der ist auch gewillt, dass wir
das schaffen. Wenn du dem Chef sagst, guck mal, wie lange du brauchst, dich in Vim einzuarbeiten, dann kauft er dir die nächsten 10 Jahre dir die IDE-Lizenz.
Ja, klar.
Das ist wahrscheinlich günstiger. Das
kauft er sowieso, aber und im Zweifel habe ich sowieso schon überlegt, mir das selber zu kaufen, damit ich es auch zu Hause für mich benutzen kann und so weiter. Ne? Aber also mit Ruby bin ich eigentlich super zufrieden gewesen. Eigentlich hat es mich jetzt sogar genervt, dass ich wieder auf IntelliJ mit Ruby-Plugin gegangen bin.
Okay.
Irgendwie. Also ich bin da noch
doch in der
Findungsphase.
Okay.
Ich weiß nur, dass ich Eclipse eigentlich nicht mehr machen wollte. Ja. Aber das stimmt schon. Ich benutze es eigentlich so mehr oder minder als speziellen Editor. Lustigerweise, ich wechsle sogar zwischen RubyMine und Sublime, weil in Sublime hast du ja diesen Multi-Cursor-Modus da, ja. Ne? Den ich ja sehr geil finde, den es in IntelliJ leider nicht gibt. Da kannst du nur so spaltenbasiert das Ganze einschalten. Ja. Ne? Dann kannst du halt
immerhin,
ja. Dafür fehlen mir dann zu bleiben dann andere Shortcuts. Möglicherweise kennt ihr die sogar. Irgendwie so halt, weiß nicht.
Ich nix zu bleiben.
Tags komplett entfernen und mit Tag umschließen und all so ein Zeug. Irgendwie, weiß nicht, wie es halt so ist, ne? Wenn man auf einmal seine Shortcuts kennt,
naja.
Dann ist man da zu Hause und will man auch nicht mehr weg.
Ja, es ist halt wirklich, signifikant Arbeit.
Naja, aber das war eigentlich, also das habe ich eigentlich immer, hat mir Spaß gemacht, mich da auf neue Tools und so umzustellen. Also das fand ich cool. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also es wird natürlich bei uns halt diese Geschichte weitergehen. Wir machen dann natürlich auch Mobile Apps, auch mit AngularJS, mit Cordova, um das dann halt auf verschiedenen Plattformen laufen zu lassen. Ja, integrieren da RFID, NFC, Barcodes, QR-Codes.
Cordova ist das sowas wie PhoneGap? Oder
das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das Open Source PhoneGap. Und das ist schon richtig cool. Also wir bauen da vor allem für Firmen, aber das kannst du theoretisch, das ist eine Anwendung, die kannst du eigentlich überall einsetzen. Überall, wo du halt Sachen identifizieren musst, ne? Oder wo du vielleicht auch Aktionen deswegen triggern möchtest, ne? Und haben halt ein System geschaffen, was da schon sehr weit geht. Und in Verbindung halt mit einer richtig guten Suche kannst du natürlich auch unfassbar viele, viele Dinge anstellen, ne? Und es gibt offensichtlich Firmen, die sind nicht in der Lage, ihr Zeug zusammenzuhalten. Und dafür bauen wir halt Lösungen. Und es ist halt total witzig, ne? Also, ja, nimm eine Firma, die halt einfach Montageleute hat, ja, die halt rausfahren, ne? Die steigen morgens halt in den Wagen, der da steht, und da ist halt Werkzeug drin. Wenn du aber mal genau wissen willst, was ist denn da drin? Ja, und wir reden ja jetzt hier nicht von 5 Schraubenziehern, sondern von, keine Ahnung, 1.000 Euro Bohrmaschinen oder sowas,
ja, genau.
In einem hübschen Rot oder so, ja. Da wollen die wissen, wo ist das Zeug, ja, wann muss das gewartet werden und so weiter und so weiter. Und dafür bauen wir halt Lösungen, die es halt automatisch machen. Und was ich halt so total den Knaller finde, halt so Gabelstapler-basierte Systeme. Ne?
Ja.
Also das ist halt total witzig. Und das habe ich halt auch total genossen aus dieser Telekommunikationswelt, ja, ja. Wo es halt um so virtuelle Dinge geht, irgendwo hinzugehen, wo es dann um Gabelstapler geht.
Ja, so muss ich mit anfassen, ne?
Ja, genau.
Palette muss von da nach da.
Genau. Das ist halt schon sehr witzig. Und das war halt auch so ein Grund, zu sagen, ich will jetzt mal raus und einfach Branchenwechsel.
Cool. Und damit dann, ja, Branchenwechsel, Art der Entwicklung wechseln, ne? Also hin zur Produktentwicklung.
Genau.
Ja, ist schon cool.
Ja.
Bewertest du jetzt den Wechsel der Technologien, die ihr da gemacht habt, als positiv?
Absolut. Also zum einen macht es einfach schon Spaß, sich auch in neue Dinge einzuarbeiten.
Ja.
Es hat schon Spaß gemacht, überhaupt mal die Frontend-Technologie auf Bootstrap und Angular umzustellen.
Ja.
Ich finde es immer noch wahnsinnig, was es da für ein Ökosystem an Sachen gibt, die du einfach nur einbinden musst.
Mhm.
Und es gibt, also ich habe es immer so, wenn ich so unterhältst mit anderen, viele Entwickler kennengelernt, die halt sagen, oh, JavaScript, ja. Und es geht ja gar nicht und weiß nicht, Syntax und hier diese Obskuritäten mit den Vergleichen, ne?
Gibt
ja diese berühmte Tabelle, wo es dann irgendwie eine Million Fälle gibt da. Also zum einen, lustigerweise, bin ich erst wenige Male in wirklich eine von diesen Fallen getappt.
Mhm.
Also das äußert sich real bei mir sehr viel seltener. Zum anderen finde ich Angular unterstützt mich als Entwickler da total. Also ich finde halt die Entwicklung Frontend mit Angular ist sehr viel mehr entwickeln als so früher dieses HTML, CSS schreiben und seit neuestem jetzt mit jQuery im DOM fuddeln.
Ja. Naja, genau.
Also das war ja schon nicht schlecht, ja. Also jQuery hat ja nun wirklich dann wahnsinnige Sachen eröffnet. Aber dass man jetzt halt mit Angular wirklich programmieren kann, entwickeln kann, abstrahieren kann, das ist halt super geil.
Ja. Gibt es denn auch irgendwelche Sachen, die negativ aufgefallen sind bei dem Wechsel? Irgendwie Einarbeiten von Mitarbeitern, ist da irgendwie was gewesen?
Ja, also es gibt definitiv Leute natürlich, die sagen, ich sehe mich als Java-Entwickler.
Ja, okay, ja? Okay.
Und die waren eigentlich ganz zufrieden damit, dass sie halt Tabellen in Java bauen konnten, die im Frontend angezeigt werden.
Ja.
Oder die zum Beispiel sich ausschließlich mit NoSQL beschäftigen wollen.
Mhm.
Also es ist halt, widerspricht irgendwie auch dann meiner Philosophie zu sagen, okay, ich bin halt auch bereit, andere Sachen zu lernen.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wie du mit den Leuten halt umgehst. Also wir hatten einen Kollegen, der ist gegangen.
Ja.
Und er gesagt, nö, also der sah sich sogar als .NET-Entwickler. Wir haben halt auch einige .NET-Sachen im Einsatz, so auf Embedded halt, Embedded-Systeme, wo halt so ein komisches Windows Embedded XP drauf läuft.
Okay.
Also auch was, wo ich auch ungern einen Fuß reinsetzen würde, muss ich ja möglicherweise nicht. Der hat gesagt, nee, er macht lieber .NET und der ist dann halt gegangen. Das ist klar, ist ja auch jedem vorbehalten, dazu sagen, ich suche mir das aus, was ich da halt baue. Und ja, also so negativ, du hast eine Lernkurve und du musst die natürlich auch vermitteln. Und glücklicherweise ist halt unser Chef selber ein Informatiker. Ja, und wenn du halt mit dem redest und sagst, pass mal, ich muss mich da einarbeiten, das hat halt folgende Konsequenzen, dann versteht er das. Der weiß auch ganz genau, was REST ist. Ja,
ja.
Du musst nicht irgendwie sagen, hier müssen wir das und das und das machen. Und dann sagt er, lass mich damit in Ruhe. Ja?
Mhm.
Sondern der schaut da rein. Der will im Zweifel wissen, wie die Implementierung aussieht. Und das verhindert halt, dass man da irgendwie schluderig wird. Und das ist auch ganz gut. Und dann bei so einer Umstellung weiß er halt auch, was abgeht. Und der weiß ja auch manchmal, dass es notwendig ist. Und das ist ja ganz schön, ne? Also die Folge, als der Stefan hier war und erzählt hat, dass sie halt auf agile Entwicklung umgestiegen sind und auf die ganze Ruby on Rails-Entwicklung und auch dabei Leute halt verloren haben und so weiter und so weiter, das hat mich schon sehr daran erinnert gefühlt, vor allem, weil wir halt auch schon mehrfach mit der Software neu gestartet sind.
Ja. Ja, das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte.
Ja.
Wobei, man muss ja auch sagen, da ist so ein bisschen. Eure Umstellung auf Rails ist ja auch motiviert worden durch die Folge von Stefan, ne?
Ja, genau.
Ach,
genau.
Ernsthaft?
Ja, also, ja. Mein Chef hat die gehört und
auf Empfehlung vom Andi.
Kommt dann immer so unscheinbar um die Ecke und sagt, ja, was ist denn eigentlich dieses Ruby on Rails? Irgendwann kam er, was ist denn eigentlich dieses NoSQL? Und wenn das doch so gut ist, warum machen das nicht alle?
Ach.
Und dann haben wir gesagt, wissen wir ja nicht.
Keine Ahnung.
Ja, wir dürfen es ja nicht. Nein, Quatsch. Also er hat es angehört und war doch schon sehr beeindruckt davon, wie offensichtlich diese Umgestaltung woanders funktioniert hat.
Okay.
Und das war durchaus ein Aspekt. Ich bin mal gespannt, ob er diese Folge hört.
Ja, also wenn nicht, dann ist ja, warum nicht?
Ich weiß nicht, ob er es abonniert hat.
Davon gehen wir doch jetzt mal aus. Ja, ja, cool. Haben wir irgendwas vergessen eigentlich? Welche Fragen? Möchtest du noch was zum Thema sagen,
Matthias? Fällt dir noch was
Wichtiges ein? Ich habe so viel gelabert.
Ach, geht. Ja, dafür bist du ja hier, ne?
Genau, nee, ich überlege.
Hauptsächlich damit wir Sachen erfahren, ne? Müssen wir zu User Groups gehen?
Was Neues lernen.
Genau, lass uns sitzen hier.
Einfach
lass uns
Leute ein kommen lassen.
Also, diese Folge wird sicherlich nicht Leute davon abhalten, weiter Java zu bashen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Finde ich auch das genauso ist ja, lustig. Genau, es soll ja auch gar nicht gemacht sein. Es sollte ja einfach nur mal auch einen etwas reflektierteren Blick auf die ganze Geschichte geben. Genau.
Ja, die werden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, siehste, Herr Matthias ist auch gewechselt, ne?
Ja, natürlich,
ganz
aber.
Ganz genau, ganz genau. Wir haben natürlich nicht in allen Sachen gewechselt und das wird doch, glaube ich, nicht passieren.
Das heißt, du machst weiterhin auch Java aktiv noch, oder?
Das kann sein. Das ist jetzt einfach, auf welchem Projekt ich arbeite. Okay. Mhm. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in diesem Jahr nicht mehr Java entwickle und ich bin ein bisschen gerade am Anfang.
Angefangen das Jahr und schon heißt es dieses Jahr nicht mehr.
Das ja, wenn das andere Projekt halt so.
Aber ja, wahrscheinlich lässt sich auch nicht verhindern. Also ich meine, Elasticsearch ist in Java und wenn ich da mal mir die Hände in der Source schmutzig machen muss oder mit irgendwelchen Plugins oder was auch immer, ja, dann ist es halt so. Ne? Also da habe ich auch kein Problem mit. Ja. Und das macht auch dann immer wieder Spaß. Ne? Und eigentlich hätte ich mich schon drauf gefreut, mal was mit Java 8 zu machen. Ne? Da gibt es ja dann mittlerweile auch sowas wie wie hier diesen Lambda-Ausdruck und sowas, Closures, die dann auch sofort wie parallelisieren kannst. Und hast du nicht gesehen, da hätte ich ja schon Bock gehabt, mal ein paar Sachen umzubauen. Aber ja.
Ja,
du wirst ja mit JRuby auch
ganz genau. Also, aber hallo, ja. Das wird... Was, das war doch letztes Mal eine, selbst ohne Optimierung an JRuby, allein durch die Java-Updates ist die Geschwindigkeit irgendwie enorm nach oben gegangen.
Naja.
Und steigt, ne?
Ja, also, genau. Sie steigt einfach immer weiter. Das sie müssen nichts witzig. Tun und sie steigt.
Naja.
Und jetzt gerade durch Java 8 erwartet das das Core-Team echt extremer.
Naja, da musst du dich nur hoffen, dass hier Charlie Nutter nicht vor den Bus läuft, ne?
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, warum dann viele gegenüber solchen Sprachen dann halt skeptisch sind, ne? Weil sie sagen, sind nur so wenig Leute, die das machen. Ja, gut, kein Komitee.
Gut, jetzt bei JRuby ist ne? Gut, Komitee, okay, ja.
Aber also gerade JRuby ist halt so eine, die, ja, das ist halt eine, also was da auch hintersteckt, ist ja, Charlie ist halt die präsenteste Person von allen, ne? Aber Tom Enobo ist ja genauso involviert. Ja, und auch was Red Hat da an Kohle reinschiebt, um die Entwicklung voranzutreiben und wie eng die mit dem Core-Team zusammenarbeiten von MRI, das ist schon sehr beeindruckend. Also gegen JRuby aus der Sicht kann man eigentlich, kann man nichts sagen.
Nee.
Da spricht nichts gegen.
Also ich hoffe auch mal, dass uns das noch weiterhin ordentlich begleitet. Also es gibt so ein paar Dinge, die für uns super schwierig zu handeln sind. Gerade jetzt zum Beispiel mit dem Deployment-Prozess, gerade dass wir da halt ein War rüberschieben und nicht die Source-Files und sowas. Mhm. Ne? Also du kannst natürlich nicht immer darauf hoffen, dass dir die Community hilft. Ne? Also wenn du irgendwie eine Frage hast und was googeln willst, da hast du natürlich bedeutend weniger Treffer, wenn du halt sagst, okay, wir sind auf JRuby schon mal, ja, was schon mal in den Kreis einschließt,
ja.
Dann deployen wir nicht auf einen Ruby-Server wie mit einer JVM oder irgendwas, sondern halt dann wirklich als War klassisch, ne? Ja, da wird's schon eng, ja. Und, das ist vielleicht eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, muss man sich vielleicht überlegen, ob man das sofort machen will. Also wenn ich jetzt halt frisch beginnen würde, ja, und halt auch ohne Java-Kenntnisse, würde ich halt sowieso sagen, mach Ruby pur.
Ja,
und wenn du halt irgendwann mal wirklich ins Problem hast, dass du irgendwie schneller werden musst, ja, dann kannst du immer noch überlegen, ob du wechselst und dir das Wissen aneignest. Ja. Aber momentan stehen wir uns dann manchmal ein bisschen selber im Weg.
Okay.
Aber es ist ein Kinkerlitzchen, also wirklich. Also das, was man halt gewinnt, und das ist schon deutlich.
Cool. Ihr müsst da mal auf hier der einen oder anderen User Group vorbeikommen und eure.
Genau, ich kann mich immer nicht entscheiden, ob Ruby oder JavaScript.
Ja.
Im Endeffekt haben wir, glaube ich, mittlerweile die Hälfte.
Und JavaScript beide. Und Java, einfach überall.
Ja, die Hälfte, glaube ich, der Codebase ist JavaScript. Frontend, Tests und hast du nicht gesehen. Und
also es gibt ja, also die JavaScript die ist immer noch sehr gut besucht, ne?
Warst du da in letzter Zeit noch? Ich war schon länger nicht mehr da. Nee, weil ich mache irgendwie nicht so wenig.
Hier diese Kölner.
Ja, die Cologne.js, genau. Aber da gibt es aber bestimmt noch demnächst mal wieder irgendwie konferenzmäßig.
Vorgezogene Folge gehabt. Vorgezogene Dingens gehabt.
Meetup?
Ja, Meetup. Vorgezogenes Meetup gehabt, genau.
Oder auch Konferenz. Also da gibt es auch so diverse, auf denen mal. Und also gerade JRuby da. Also auch. Also da freut sich Charlie, wenn man das so ein bisschen in die Welt
genau, dann trägt. Könnt ihr natürlich auch hier NoSQL Matters, ne?
Ist genau, NoSQL Matters. Ist also sowieso eine interessante Veranstaltung auch aufzutauchen.
Ja.
Und vielleicht auch ein Proposal, obwohl Proposal ist schon durch. Die sind schon alle durch, aber das würde ich ernsthaft mal überlegen, so ein paar Konferenzen.
Also
gerade im JRuby-Umfeld auch mal mit denen Kontakt aufnehmen, weil über Promotion oder über Erfahrungsberichte, wo Leute das ernsthaft einsetzen, für ernsthafte Anwendungen, die im Betrieb sind, da freuen die sich immer.
Mhm. Ja, und Elasticsearch war ja auch letztes Jahr, die sind eigentlich schon immer vertreten gewesen.
Ja.
Das ist auch
toll. Genau, da warst du ja auch sowieso auf so einem Workshop nochmal.
Wir haben ja vorher noch die Witze gemacht. Also wir gehören momentan noch zu den Firmen, die was zu tun haben.
Ja, genau. Richtig, aber nichtsdestotrotz, um da auch euer Wissen so ein bisschen in die Welt zu tragen oder vielleicht auch Austausch zu finden oder interessierte Leute, ist das eigentlich keine schlechte Idee.
Da nochmal Entwickler was sucht ja keine, ja?
Och, doch. Also auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist natürlich immer Bedarf an guten Leuten da. Wir wollen weiter wachsen. Und wir haben schon eher das Problem, dass wir nicht genügend Leute kriegen.
Wo sitzt ihr? Machen wir ein bisschen...
In St. Augustin. Direkt in der Nähe von der FH.
Sie fallen da
falls
raus.
Falls jemand, direkt, also hier bei dieser FrogCon,
Frostcon
genau. da können wir sicherlich mal auftreten. Also das ist für uns, glaube ich, 2 Minuten Fußweg.
Ja, sehr gut. Da die Red Frog wird ja wieder vertreten sein dieses Jahr.
Ja.
Ich wollte da auch dieses Jahr hin, war aber genau der Tag, als wir noch im Urlaub waren, also beziehungsweise das Wochenende.
Nee, aber sehr gerne, halt sehr gerne.
Ja. Also ihr sucht theoretisch noch.
Wir suchen Leute und Leute, die ja wirklich Bock haben zu sagen, okay, ich bin jetzt in der einen Woche auf einem mobilen Endgerät unterwegs, im schlimmsten Fall, oder ein Kollege würde sagen, im besten Fall mit C++. Jemand, der ja vielleicht auch mal nicht davor zurückschreckt, JavaScript zu schreiben, Bootstrap, HTML, CSS-Erfahrung ist natürlich top. Noch viel besser sowas wie Frontend-Testing mit hier Jasmine und ja. Karma und Gedöns. Da suchen wir auf jeden Fall Leute, Leute, die gerne Server provisionieren, automatisiert, Leute, die Bock haben, Java zu schreiben und JRuby zu schreiben. Und da haben wir auf jeden Fall Bedarf. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich finde, es ist halt so eine, also was die Firma wirklich auszeichnet, jetzt gegenüber vielen anderen Firmen, die auch das alles bieten. Wir sind auch immer noch ein Startup, also 2008 gegründet, also nicht irgendwie so mega alt. Und diese Verbindung zwischen der Hardware und Software, die ist relativ einzigartig. Also ja. Wir haben unten ein Labor, da sind so ein paar Kisten mit Rollen und das sind unsere Gabelstapler und damit testen wir unser Gabelstaplersystem. Das ist ein ja, wirklich innovatives System, was auch so erstmal bisher nicht ein zweites Mal existiert. Und wir können die Kunden gar nicht alle bedienen. Also müssen leider Aufträge absagen. Das ist natürlich doof. Also da brauchen wir Leute und das wird alles noch schicker. Also wer Bock auf WLAN-Lokalisierung hat, der sind wir in einem Projekt mit dran. Da ist jetzt ein Kollege dran, der baut da Laser-Abstandsscanner mit ein.
Okay. Also,
unfassbar lustige Sachen, die da zusammengeschraubt werden. Wir haben Elektroingenieure, Maschinenbauer, Informatiker, also eine bunte Mischung, einfach auch aus Leuten. Und das ist halt dann der Hammer, ne?
Also, haben wir es gesagt, so was überhaupt so die allgemeine Branche?
Logistik. Vor allem ja, wenn man es beschränken kann, Intralogistik, also das, was sich auf dem Werksgelände abspielt,
ja.
Aber grundsätzlich auch mehr.
Und wie heißt ihr?
Ident Pro.
Alles klar.
Genau.
Ganz zum Schluss.
Ja. Nicht wirklich ein
Startup. Die Rechnung schreiben wir dann an deinen Chef dann, ne?
Also, ja, der hört ja zu. Ja, der genau. Ist gerade schon am Tippern.
Sehr gut.
Cool. Ja,
prima.
Mir fällt nichts mehr ein.
Ja, nein, dann würde ich sagen,
ja, lass mal Leute wieder rein, ne?
Mann,
ja,
Bier
trinken. Der Betrieb muss ja weitergehen.
Richtig. Ja, dann würde ich sagen, Matthias. Vielen Dank, Matthias. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, klar.
Das war echt cool.
Mir hat es sehr gefallen.
Ja, Dito.
Und ja, bis bald, ne?
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.